Ja, hallo. Wir sitzen hier versammelt für den diesjährigen Sommer-Podcast der Mädchenmannschaft. Wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt demnächst ein bisschen Pause machen, es ein bisschen ruhiger wird im Blog, versammeln wir uns nochmal und sprechen ein bisschen darüber, ja, was diesen Sommer oder dieses erste Halbjahr besonders wichtig vielleicht schon war für uns bei unserer Arbeit, aber vor allem auch darüber, was, ja, wo es eigentlich so hingehen soll bei dem, was wir machen, warum wir das alles machen. Richtig? Was wir daran, wann wir unsere Arbeit als produktiv empfinden, wann nicht. Beziehungsweise wollen wir eigentlich versuchen, den Schwerpunkt auf das Produktive zu richten. Gerade auch angesichts von Ferien. Urlaub. Und wir beginnen mit einer kurzen Vorstellungsrunde, ne? Wer ist alles hier? Welche sitzen alle hier?
Also, soll ich alle vorstellen oder wollt ihr euch vorstellen?
Wir können uns ja auch vorstellen.
Ja. Zu Anfang?
Genau, ja, ich bin Sabine und werde heute auch mit podcasten und bin auch Bloggerin bei der Mädchenmannschaft.
Ich bin Akami, auch ich bin dabei, wie ihr jetzt feststellen könntet, und bin auch Bloggerin bei der Mädchenmannschaft. Surprise!
Nadine und ich blogge auch für die Mädchenmannschaft.
Wir können es auch weglassen jetzt.
Ja, ist ja klar. Genau.
Ich bin Anna Sarah.
Und ich bin Charlotte. Damit sind wir
bei der Runde
rum. Das, wie beim letzten Podcast, nicht die gesamte Mädchenmannschaft, sondern ein Auszug davon.
Viele Grüße an die anderen, die nicht da sein konnten.
Genau.
Dann legen wir nochmal los.
Ja, fangen wir an mit der Kinderbuchdebatte. Kurzes Stichwort, welche mag die nochmal ganz grob umreißen? Was meinen wir, wenn wir Kinderbuchdebatte sagen?
Ich kann das ja mal kurz zusammenfassen. Ich glaube, es ging schon letzt, also wir hatten uns ja auch nochmal kurz darüber unterhalten, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, wann die denn eigentlich angefangen hat. Und da gibt es ja auch gewisse Vorläufe, die dann so übergegangen sind von Blackface-Debatte bis zu dem Text, Interview mit Christina Schröder über die Kinderbuchdebatte und dann auch einem Austausch, also einem Leserbrief von Mekonnen Meskena, der irgendwie einen Brief an den Autoren Ottfried Preußler geschrieben hat, an den Verlag. Wo in der kleinen Hexe genau das N-Wort ausgeschrieben wurde, aber auch andere rassistische Begriffe oder diskriminierende Begriffe drin standen. Und genau, die hatten dann einen Austausch von einigen Wochen gehabt, worauf entschieden wurde, dass in der Neuauflage diese Begriffe, die keinen tatsächlichen Bezug haben zu etwas, dass die rausgestrichen werden, beziehungsweise dass das N-Wort da nicht mehr vorkommt. Und darauf entzündete sich sozusagen in den Feuilletons, in den ganzen großen Zeitungen, also überregionalen Zeitungen, aber auch online, eine ganz große Debatte darüber, inwiefern das N-Wort beibehalten werden soll oder eben warum es auch sinnvoll ist, es wegzustreichen und eben sich gegen diskriminierende Sprache in Kinderbüchern irgendwie auszusprechen oder sich da progressiver zu verhalten. Genau.
Ja, und das war eine ganz schön große Debatte, ne? Beziehungsweise Debatte ist, finde ich, eigentlich immer so ein bisschen das falsche Wort, weil es ja eigentlich nicht um inhaltlichen Austausch ging, sondern eigentlich alles, was dazu inhaltlich gesagt werden konnte, war relativ bald gesagt von sehr berufenen Menschen. Und es dann eigentlich mehr darum ging, das abzuschmettern, also diese Kritiken. Und dass man eigentlich gemerkt hat, wie krass so diese Gegenwehr gegen diese Veränderungen ist. Also das fand ich zumindest so das Bemerkenswerteste eigentlich an dieser Debatte, dass es wirklich so ganz, also auch aus sich progressiv verstehenden Medien und Personen, so einen ganz, ganz krassen Widerstand gab und dieses Jahr, aber es muss so bleiben, wie wir es kennen. mit ganz fragwürdigen Begründungen und dass das so ganz stark war. Aber dass es eben auch deutlich wurde, dass es so nicht funktionierte, oder? Also dass es eben auch, dass es eben klar wurde, fand ich, und also das fand ich an dieser Debatte sozusagen das, was sozusagen produktiv hängen bleibt oder so als Ausblick oder als Fazit irgendwie bei mir so hängen blieb, dass es eben nicht mehr so ohne weiteres möglich ist. Dass man diese dominanten Positionen in der Öffentlichkeit und in den Medien einfach mal so durchdrückt. Also natürlich werden sie durchgedrückt, natürlich hatte die Zeit irgendwie, hat ihre Punkte gesetzt und hat ihre Themen gesetzt und hat irgendwie auf vielen Seiten sich verbreitet und natürlich gab es dann mal den einen oder anderen Alibi-Kritikartikel, um es jetzt vielleicht ein bisschen bösartig zu formulieren, der dem dann Raum gegeben wurde. Aber auch gerade seitens von Blogs zum Beispiel oder gegen Öffentlichkeiten oder gegen Medien gab es ja schon sehr, sehr viel Kritik, die auch letztendlich zur Kenntnis genommen werden musste, oder? Also so diese Idee, ich kann mich öffentlich rassistisch äußern, ohne dafür kritisiert zu werden. Ich glaube, die ist so ein bisschen ins Wanken geraten zumindest. Auch im Zuge dieser Debatte oder durch diese Debatte. Also nicht, dass dadurch auf einmal Selbstverständlichkeiten irgendwie hinfortgeweht werden, aber zumindest so dieses, okay, es können eben nicht alle unbekümmert alles reproduzieren und sagen, ohne damit rechnen zu müssen, dass es Einwand gibt oder dass es Kritik gibt.
Ich meine, das war ja das Krasseste eigentlich überhaupt, dass es, ich habe mich gefragt, wann gab es eigentlich diese Debatte so? Und eigentlich gab es die nicht. Also es gab keine gesellschaftliche Debatte über Rassismus, rassistische Sprache, die Verwendung vom N-Wort seit irgendwie so der Nachkriegsgesellschaft. Und eben, dass halt nicht mehr alles so toleriert wird. Und auch, ich meine, die Initiative Schwarze Deutsche, also der ISD war ja auch sehr aktiv und auch viele andere. Das waren also verschiedene Stützen, verschiedene Geschichten, die erzählt wurden. Und ich meine, sie war schon auch hässlich in dem, wie sie ausgetragen wurde, aber ich hatte das Gefühl, dass sich dieser Debatte eigentlich niemand mehr so entziehen kann.
Ja.
So, und die Frage, selbst in weißen Mainstream Medien oder wie auch immer, also die Frage wurde gestellt, ob es jetzt eine Kolumne war oder ein Artikel oder eine Reportage über eine Geschichte darüber, so, da hat sich, glaube ich, schon auch was verändert, so, auch wenn das mit vielen schmerzvollen Erfahrungen von einigen Protagonistinnen irgendwie verbunden war, die teilweise auch dafür herhalten mussten, wie zum Beispiel auf dem TouchLab mit dem Ausfall von Dennis Yüksel als wirklich No-Go-Moderator, so, anscheinend. Aber so an sich war das eigentlich schon sowas, also so schmerzvoll wie sie war, das, also war das schon so ein neuer Punkt nochmal. So, es kann nicht mehr alles gesagt werden und es gibt Leute, die aufstehen und sagen, so, es muss sich irgendetwas ändern.
Ja, und das auch nochmal in dem Zuge, also natürlich wissen, was sozusagen schon immer oder schon ganz lange da ist und was eigentlich für ganz viele Menschen eigentlich bereitsteht auf dem Silbertablett, wenn sie es nur sozusagen zur Kenntnis nehmen, wurde auch nochmal noch stärker sozusagen forciert, glaube ich, also dass viele Leute jetzt auch nochmal nicht drum herum gekommen sind, zum Beispiel was zu erfahren über Kolonialgeschichte von Deutschland zum Beispiel. Also dass dieser Irrglauben, bestimmte Begriffe seien halt neutral oder so, dass es halt schwieriger wird, diese Meinung wirklich überzeugt sozusagen vorzubringen, weil die Faktenlage einfach so klar ist und immer wieder so deutlich benannt wird, dass es zumindest ein bisschen schwieriger wird. Also nicht, dass es Leute abhalten würde, aber das, also den Eindruck hatte ich zumindest schon, dass es irgendwie nochmal, ja, also ich wäre jetzt vielleicht sehr optimistisch zu sagen, bestimmte Dinge irgendwie ganz deutlich macht oder Scheinwerfer drauf richtet, aber zumindest das Leugnen ein bisschen schwieriger macht vielleicht.
Ja, und was mir aufgefallen ist an der Debatte, dass eben durch die Protagonistinnen, die in der Debatte aktiv waren, auch Menschen mit so Abwehrstrategien nicht mehr so weit kamen, weil das waren ja dann Abwehrstrategien gegen die Lebensrealitäten anderer Leute, die sichtbar wurden in dieser Debatte. Und so. Und wenn eine Person sagt, dieses Wort hat nicht nur eine gewaltvolle Geschichte, sondern das ist meine Lebensrealität, die ich jeden Tag erlebe, dann ist es halt, wird es auch schwerer, dagegen zu argumentieren mit, aber das ist doch Meinungsfreiheit so, oder es ist doch der Sprachgebrauch, den ich kennengelernt habe als weiße Person in Deutschland, der soll halt weiter beibehalten bleiben. Also man kommt ja nicht mehr so dran vorbei, oder die Argumente, die sonst benutzt werden, um dieses Wissen niederzutreten oder auch den Widerstand niederzutreten, ist nicht mehr so einfach verargumentierbar, weil die AkteurInnen sichtbarer geworden sind, also in meiner Wahrnehmung, und wie sichtbarer geworden sind. Oder wahrscheinlich auch durch das vergangene Jahr der Auseinandersetzung mit Rassismus und rassistischen Strukturen in Deutschland, die noch mal mehr machbar sind oder so.
Ja. Ja, zum Beispiel auch ganz prominent ja der Brief, ne, von Mishima. Mhm. Der ziemlich stark rezipiert wurde. Ja, was haben wir noch was von der Kinderbuchdebatte, was wir weiter mitnehmen oder?
Ich glaube halt auch, warum, also ich bin mir gerade nicht sicher, ob das, also es ist bestimmt ein Faktor vielleicht, aber Kinderbuchdebatte, ich meine, das ist ein Kinderbücher, das ist halt irgendwie so ein Zukunftsthema. Also was lesen wir unseren Kindern sozusagen vor? Also nicht unseren Kindern, aber was bekommen die Kinder zu lesen und welche Weltsicht bekommen die da zu lesen? Und ich glaube, das ist halt echt so durch viele Gesellschaftsschichten so durchgegangen. Also zum einen irgendwie Menschen, die sich mit Rassismus beschäftigt haben, und oder davon auch betroffen sind von alltäglichem Rassismus, und dann aber auch so Erziehung ein Thema ist, ja, also was für eine Gesellschaft oder Zukunft wollen wir da irgendwie haben, und das hat sich schon so auch an diesem Thema entzündet. Ich meine, klar gab es Blackfacing und Racial Profiling war ein Begriff, also es sind Sachen gewesen, die alle schon da waren alle, also wie du meintest, ne, Anna Sarah, es ist ein Silbertablett gewesen. Aber es war schon eigentlich so, ja, es ist schon so eine Frage, wie wollen wir eigentlich leben, so ein bisschen. Oder wen wollen wir sehen und wen nicht, und welche Geschichten werden ignoriert und welche können nicht mehr ignoriert werden. So.
Also das mit den Kinderbüchern habe ich zum Beispiel in meinem Umfeld auch wahrgenommen, weil ja, ich habe mit Kindern zu tun, mit Leuten, die Kinder haben, mit Leuten, die Kinder betreuen und so weiter. Und zumindest, ich habe jetzt zumindest auch mitbekommen, dass sich einige Leute zumindest darüber austauschen. Also das werden sie sicherlich vorher auch schon gemacht haben, bevor ich es mitbekommen habe. Aber welche Bücher lest ihr eigentlich so euren Kindern vor und wie macht ihr das und was erklärt ihr euren Kindern und ich versuche so und welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Also eben so ein bisschen über dieses, ja, aber die Geschichten sind halt, wir haben sie halt so kennengelernt und ich habe sie als schön kennengelernt. Für mich war Pippi Langstrumpf immer toll, was weiß ich, und deshalb will ich meinem Kind das jetzt auch vorlesen und basta. Darüber ein bisschen hinaus zu gehen, einfach diesen Schritt zu machen und zu sagen, ich erkläre meinem Kind jetzt nicht nur Sachen, oder ich habe so diese Theorie, dass ich ihm alles mögliche Problematische so weg erklären kann, sondern auch gezielt nach Alternativen zu suchen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber meinetwegen selbst Facebook-Gruppen, wo man sich dann darüber austauscht, hier habt ihr das und das Buch schon gelesen, kennt ihr das, oder ich suche Bücher mit ProtagonistInnen, die irgendwie aus einem anderen Background kommen, als das, was man üblicherweise kennt. Oder ne, also wirklich so ein bisschen aktiv danach auch zu suchen, was es für Alternativen gibt. Und es ist halt ziemlich schwierig, tatsächlich auf dem deutschen Kinderbuchmarkt Alternativen zu finden, offenbar. Also, und das ist tatsächlich wohl auch ein relativ deutsches Spezifikum. Oder in Deutschland auf jeden Fall noch mal. Vielleicht nicht anders als überall, das kann ich nicht beurteilen, aber es ist auf dem deutschen Buchmarkt schwierig, Alternativen zu finden. Und ja, es wird aber, dass es halt versucht wird, zumindest von einigen Leuten, die halt nicht dabei beharren, darauf beharren oder dabei stehen bleiben, zu überlegen, welche Stellen sind denn jetzt wirklich problematisch, und wir diskutieren die jetzt vielleicht so lange, bis wir feststellen, vielleicht sonst finden wir sie jetzt doch nicht so schlimm persönlich oder was weiß ich, sondern darüber hinaus nach Alternativen zu suchen.
Ja, und ein Punkt, den ich noch ergänzen würde, war, obwohl das alles schon auf dem Silbertablett war, weil letztes Jahr gab es Debatten um rassistische Praxen bei Behörden, aber auch am Theater. Die Kinderbuchdebatte berührt nochmal viel mehr auch die Lebensrealitäten weißer Menschen in Deutschland, was sie ihren Kindern halt vorlesen und was sie mehr betrifft. Ich glaube, von den anderen Diskussionen, die im letzten Jahr stattfanden, war irgendwie mehr Raum da, sich davon abzugrenzen, weil ich arbeite ja nicht in so einer Behörde oder ich bin ja keine theaterschaffende Person so. Und jetzt war es halt viel, viel näher dran, auch an so einer unsere Kinder-Diskussion. Mhm. So. Das war so das, was mir aufgefallen ist. Mhm.
Ja, vor allem, weil es einfach um auch so alltägliche Praxen geht und nicht sowas wie, naja, vielleicht gehe ich auch nie ins Theater oder wie gesagt, in Behörden, da bin ich halt nicht und darum sehe ich das nicht, aber Leute, die Kinder betreuen oder irgendwie mit Kindern zu schaffen haben, sind ja sehr, also täglich irgendwie damit befasst, mit welchen Geschichten diese Kinder irgendwie aufwachsen. Und das macht natürlich so diese Abgrenzung viel schwerer, weil es wirklich was ist, was irgendwie täglich stattfindet und nicht so weggetrennt werden kann.
Ja. Ja. Wollen wir das nächste Fass aufmachen, sozusagen? Das nächste große Thema, was in den letzten Monaten ja medial, lebenspraktisch medial eine Rolle gespielt hat, war das mit der sogenannten Gleichstellung der Ehe, ne, oder von rechtlicher Gleichstellung von Beziehungen, von sogenannten gleichgeschlechtlichen Beziehungen mit Hetero-Ehen rechtlich viel zu diskutiert wurde, auch in der deutschen Politik, aber natürlich auch in Blogs. Und diese Idee oder diese Forderung der Öffnung der Ehe nicht nur ja als große emanzipatorische Errungenschaft oder zu erringende Änderung sozusagen gerahmt und gefeiert wurde, sondern es eben auch Kritik gab an dieser Forderung oder vor allem daran, was diese Forderung sozusagen für Gefahren in sich birgt, welche Themen sie verunsichtbart und verunmöglicht und wie da auch die Perspektiven teilweise wieder verengt werden in diesen Debatten. Und ja, dann eben für Personen, die selbst nicht unmittelbar betroffen sind von dieser Diskriminierung, dass sie nicht zum Beispiel nicht heiraten dürften oder in andere Institutionen nicht offen stellen, so ein bisschen die Frage, was hat das denn eigentlich mit mir zu tun? Also was hat denn so die Öffnung der Ehe oder die Gleichstellung, die sogenannte, mit sogenannten gleichgeschlechtlichen Beziehungen denn mit mir zu tun, vielleicht auch als Person, die nicht gleichgeschlechtlich in Anführungszeichen lebt. So, wie sind da denn so die Verbindungslinien und die Zusammenhänge? Und darüber haben wir ja auch geblockt. Mindestens zwei Sachen fallen mir da spontan ein. Wahrscheinlich waren es auch mehr. Ja, und unter anderem deshalb finde ich das Thema nicht nur, aber auch deswegen wichtig in dem Rahmen, wenn man sich darüber unterhält, was ist denn eigentlich so, was bleibt dann von Debatten, was ist produktiv? Was mache ich mit den Erkenntnissen, die ich aus einer Debatte gewonnen habe? Ja, warum finden wir das Thema wichtig? Ehrliche Gleichstellung oder auch nicht? Critical Hedness. Das böse Wort. Die Amöbisierung der Gesellschaft.
Diskursdeutsch. Nächste Sache.
Also was mir an dem Thema sehr wichtig war oder was mich auch emotional tangiert hat, wo ich auch gemerkt habe, ich kann mich da nicht rausziehen, obwohl Ehe oder dieses Familienmodell, was auch dahinter steckt als Idee, keine Relevanz besitzt für mein Leben, waren einfach die Argumentationen und wer da kämpft. Also wer sich für die Gleichstellung sogenannter gleichgeschlechtlicher Lebensweisen einsetzt. Und was dann womit gleichgestellt werden soll, ist es mir halt aufgefallen, dass also vor allen Dingen hetero lebende Personen irgendwie an vorderster Front gekämpft haben. Und Meine Überlegung dazu war so, warum interessiert ihr euch für die Thematik? Warum ist euch das irgendwie wichtig? Und warum befragt ihr nicht irgendwie Leute, die diese Regelungen dann betreffen würde, was so deren Themen sind und was deren Lebensrealitäten sind und deren Wünsche und Bedürfnisse in Bezug auf Gleichstellung? Und weil ich erlebe, dass zum Beispiel, würde ich jetzt mal schätzen, dass sehr viele Schwule, Lesben, aber auch Transpersonen, die bisexuell leben oder schwul oder lesbisch, für die gar nicht jetzt so das Thema ist. So, weil die ganzen Vorzüge, die eine Hetero-Ehe mit sich bringt, die für diese Person einfach niemals stattfinden werden. Das, was zu bearbeiten wäre in den Augen dieser Person, aber auch in meinen Augen niemals auf die Agenda kommt. Und ich das Gefühl hatte, es ist so ein Sprechen über und so ein Sprechen für, aber die AkteurInnen, um die es eigentlich geht, kommen gar nicht zu Wort. Also es wurde ja nicht über alltägliche Gewalt in öffentlichen Räumen geredet oder über Diskriminierung im Gesundheitssystem, in Behördenzusammenhängen, in der Schule, in der Herkunftsfamilie. So. Also das sind Sachen, die Heteropersonen einfach nicht erleben aufgrund ihres Hetero-Daseins. So. Und das sind eigentlich für mich irgendwie die viel, viel drängenderen Fragen. Und dann fand ich halt auch nochmal krass, dass als du, Anna-Sara, dich in deinem Artikel zum Knutschverbot, was es ja so niemals gab, irgendwie ein bisschen darüber nachgedacht hast, so was sind eigentlich meine Selbstverständlichkeiten als Hetera und wie gehe ich damit um, wenn ich mich in öffentlichen Räumen bewege und warum fühle ich mich da meistens, wenn ich mit meinem Partner unterwegs bin, geschützt so oder denke darüber gar nicht nach, dass es halt also wieder so ein Backlash dann gab und wieder das so niedergetreten wird. Von wegen, jetzt darf ich ja gar nicht mehr das und das tun oder nicht mehr das und das sagen oder...
Wem nützt das denn?
Ja, mit wem darf ich meine Liebe überhaupt austragen oder ausagieren? Das ist auch wieder so fernab so meiner Lebensrealität ist, weil für mich ist es meine Lebensrealität, dass ich in öffentlichen Räumen mich beobachtet fühle, sanktioniert fühle, mit Worten belegt werde und irgendwie aufpassen muss, wie ich mich in öffentlichen Räumen bewege und je nach Tagesform irgendwie mich gar nicht zu erkennen gebe. So. Und das, wenn das war ja eigentlich nur dein Vorschlag, mal darüber nachzudenken, wenn ich durch die Straßen laufe. Sonst war da ja keine Forderung dabei, so dass dann gleich so, oh mein Gott, also so, da wurden so viele Selbstverständlichkeiten angesprochen, einfach nur mit, hey, die meiste Zeit, wenn ich irgendwie als Hete auf der Straße erkennbar unterwegs bin, dann geht es mir eigentlich ganz okay oder ich muss über viele Sachen gar nicht nachdenken und vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken und vielleicht sollten wir mal darüber nachdenken, welche Person wir ständig mit unserer Beziehung konfrontieren oder mit dem Boyfriend oder was für uns irgendwie so selbstverständliche Themen sind, über die wir reden. So, das dann gleich so, oh mein Gott, und jetzt fühle ich mich diskriminiert und jetzt darf ich nicht mehr mein Leben leben.
Einfach sein.
Und die Minderheit oktroyiert der Mehrheit einen gemeinen, unfreundlichen, lieblosen Lebensstil.
Ja, es wird so eine Eiszeit.
Charlotte? Ja, ich glaube, das, was man bei dem Thema halt wirklich gut sieht, ist bei der Forderung um die Öffnung der Ehe oder der Gleichstellung und so weiter und so fort, werden prinzipiell relativ wenige Normen angekratzt. Also, und es tut halt, ich sag jetzt mal, tut nicht denen weh, in Anführungsstrichen, die zur Mehrheitsgesellschaft gehören und halt von den ganzen Sachen profitieren, wenn sie zum Beispiel in einer Hetero-Beziehung leben. Die sind ja wenig davon betroffen, wenn die Ehe auch für andere geöffnet wird. Aber das Nachdenken über, wie wird denn immer wieder diese Norm reproduziert und wie ja, sind Leute, die offensichtlich hetero leben, Teil davon, dass da muss man dann ja auch handeln. Also wenn man da wirklich kritisch drüber nachdenkt. Und da werden ja ganz noch viel mehr Normen überhaupt angekratzt. Also so die natürlich hier so jetzt auf so einer rechten, sehr christlichen oder was weiß ich Ecke, ist das natürlich schon auch eine Ankratzung der Normen, wenn gesagt wird, die Ehe wird, soll geöffnet werden. Aber in sich so selbst als irgendwie liberal und offen verstehend einem, keine Ahnung, Bildungsbürgertum oder so, für die wird da ja wenig irgendwie hinterfragt.
Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter, also ich würde genau da irgendwie auch ansetzen wollen, weil eigentlich ist es sogar besser, wenn das erlaubt wird. Ne? Also angenommen, es wird geöffnet, das heißt irgendwie eben, du sprichst von liberalen, also wir wollen uns als liberal verstehen, Bildungsbürger etc. Und dann ist es eigentlich immer so ein Dorn im Auge, ja, auch für die, die sich irgendwie emanzipatorisch sehen und trotzdem heiraten wollen und ihnen diese dieses konservative Bild eigentlich einheiraten möchten und plötzlich wird es auch erlaubt und dann wäre so, also diese Heteronormativität wird ja dann reproduziert und es ist halt so eine Bestätigung von, ist doch alles in Ordnung und eigentlich wollt ihr auch nur heiraten und wir können alle und es ist halt so, es ist eigentlich eine krassere Bestätigung von dem, wie wir jetzt leben, indem es erlaubt wird, dass auch, dass die Ehe geöffnet wird für gleichgeschlechtliche Paare, ist es halt irgendwie nochmal so eine Verlängerung von alle streben eigentlich, und das hat der Magda auch nochmal, glaube ich, in diesem Text auch angesprochen, also wenn sie die Frage stellt, warum wird es eigentlich so, es ist halt dann trotzdem das einzige Bild, das dann bleibt letztlich, also nicht das einzige, aber das bestätigt wird, und es ist ja eigentlich noch besser, und deswegen gibt es ja auch diese große Lobby von Liberalen oder sich progressiv verstehenden oder Bio, was weiß ich, für so Öko-Background, die dann sagen, ja, wir wollen das auch, weil dann greift es uns nicht mehr an, wenn wir heiraten und die anderen nicht heiraten dürfen. Und so können wir einfach heiraten, müssen uns nicht mehr rechtfertigen. So.
Ja, diese Legitimation, ne, die das dadurch kriegt. In dem Moment, wo die anderen die Privilegien dann halt auch haben, kann ich meine viel besser genießen, so viel schuldfreier genießen irgendwie, weil ich mir diese Frage dann nicht mehr stellen muss. Das ist, glaube ich, echt ganz wichtig. Und das ist dann auch eben diese Attraktivität, die dieses Thema Eheöffnung hat, weil ich dann wieder diese Perspektive einnehme, diese für viele Außenperspektive. So die, ich gucke dann halt wieder zu den armen, diskriminierten Schwulen und Lesben, die ich sozusagen retten möchte oder denen ich irgendwas gewähren möchte, großzügig, aber ich muss nicht bei mir selber gucken. Eigentlich hast du das ja auch schon gesagt, Charlotte, dieses, die Perspektive auf sich selber und was man selber dazu beiträgt, bestimmte Dinge zu normalisieren und zu reproduzieren, ist halt anstrengender, als zu sagen, hey, ich bin ganz großzügig dafür, dass ihr auch alle mitmachen dürft. Aber deswegen finde ich zum Beispiel, dass auch eine oder da, wo ich sehen würde, dass Leute, die das für sich kritisch reflektieren, das sozusagen produktiv nutzen können, indem sie halt bei sich selber gucken und in ihrem Umfeld einfach mal gucken. Einfach mal, also da geht es ja schon los, also bevor irgendwas verboten wird oder gefordert oder was weiß ich, einfach mal hinzugucken, also einfach nochmal drauf zu gucken, ja, was Nadine schon meinte, was ist denn eigentlich für mich selbstverständlich und ist das für alle selbstverständlich und was mache ich so damit, mit dieser Ansicht oder mit dieser Erkenntnis oder was mache ich mit den Informationen, die ich bekomme von Leuten, die sich eben eingeschränkt fühlen, ganz klar, die sagen, hey, ich habe diese Selbstverständlichkeiten nicht und da kannst du irgendwie 10-mal sagen, oh, wegen mir dürfen aber alle knutschen im öffentlichen Raum, ich finde das ganz toll und ich freue mich immer, wenn ich händchenhaltende Männer sehe, so Zitat aus den Kommentaren zu dem sogenannten Critical Hedness Artikel und ich finde das ganz schön. Und wenn ich, und ist es nicht viel besser, Leute zu ermutigen? Also wenn ich zum Beispiel zwei Frauen sehe, ein Frauenpärchen, dann hinzugehen und ihnen irgendwie signalisieren, wie super ich das jetzt finde. Also das ist, ich wirklich dachte, nee, genau das ist es ja dann eigentlich nicht. Also würde ich jetzt mal vermuten. Sondern wirklich halt mal bei sich erstmal einfach zu gucken. Also das ist ja das Schöne. Das ist ja eins, Das ist ja ein Privileg, ein Hetero-Privileg, dass ich mir im Grunde selber überlegen kann, was ich mache mit dieser Erkenntnis. Also wenn ich meinen Freund küssen möchte auf der Straße und mir danach ist, dann kann ich das machen. Dann kann ich alle Critical Hiddens über Bord werfen. Dann mache ich es halt einfach. Es verbietet mir keiner. So, also ich kann es machen und ich kann es lassen und ich kann mir einfach darüber bewusst sein, so was ich gerade reproduziere. Und natürlich ist das komplex und natürlich haben wir nicht, ist es nicht immer nur, und natürlich gibt es irgendwie was ich zum Beispiel, ich habe versucht, das in diesem Text, den ich dazu geschrieben habe, in der Einleitung so ein bisschen voranzustellen, dass es ja nicht immer so einfach ist. Also ich habe zum Beispiel neulich ein Paar gesehen, wo beide Beteiligte irgendwie verhältnismäßig alt waren, so, und wenn die sich auf der Straße küssen oder Händchen halten, dann ist das ja, ist es heteronormativitätsreproduzierend. Es war gleichzeitig aber auch, es hatte auch ein subversives Element, ne, weil ich meine, so Sexualität und Erotik und so weiter ist ja schon was in unserer Gesellschaft per se eigentlich älteren Leuten, was immer älter jetzt auch ist, aber ich denke, es macht trotzdem Sinn, dazu zu unterscheiden, abgesprochen wird eigentlich und nicht zugestanden wird. Und ist es eben nicht immer so einfach, das ist ja auch klar und das sagt ja auch keiner. Es gibt Widersprüche, die sich irgendwie nicht so gut auflösen lassen, aber gleichzeitig weiß ich es ja selber, was sozusagen bei mir los ist, und wenn ich irgendwie weiß, dass ich nach außen hin, unabhängig davon, wie ich mich selber identifizieren würde oder mein Begehren jetzt identifizieren würde, auch nicht, nach außen hin, ja, zu einer Normierung sozusagen beitragen und das einfach mal anzugucken erstmal, bevor daraus irgendwelche Forderungen erwachsen. Ich finde, das ist eigentlich schon ja relativ wichtig und es wäre auch eigentlich, also für mich, eine Konsequenz aus dieser ganzen Debatte, das irgendwie stärker zu machen oder vielleicht auch in meinem eigenen Leben oder in meinem Umfeld mir zu wünschen, so, dass es mehr gemacht wird.
Ja, und an sich ist ja auch nochmal, das ist ja auch, also das, was ihr beide jetzt auch gerade nochmal angesprochen habt und auch im Hinblick von dem, was Nadine jetzt gerade auch gesagt hat, so wie sieht ein Alltag aus, ja, und was für Privilegien gibt es in dem Alltag für bestimmte Leute oder für bestimmte Leute, die nicht in die so eine Norm reinpassen. Und das Schöne irgendwie oder Einfache an der Sache ist ja, dass es keine große Gesellschaftskritik ist, sondern dass es echt nur darum geht zu sagen, hey, wie ist es eigentlich bei mir selbst? So. Und das ist natürlich nie leicht, weil es ja immer Widersprüche gibt und manche Situationen so komplex erstmal sind oder irgendwie dann plötzlich das ganze Umfeld, wo dir dann plötzlich auffällt, dein ganzes Umfeld ist irgendwie so. Und da plötzlich große Interventionen zu machen, ist ja dann auch einfach schwierig, ja, aber trotzdem ist es halt einfach nur eine Frage von, ja, einen Schritt zurückgehen und zu überlegen, so, wie mache ich das selbst, so, wie sieht mein Umfeld aus, und eben, also diese Knutschverbote waren ja auch sowieso lächerlich, ja, weil es gibt kein Gesetz dagegen und es ist einfach nur dieser, ja, so Schrei nach irgendwie, ich will mir nichts bestimmen lassen, und dann ist der Schritt vielleicht manchmal auch leichter zu sagen, ich finde Homo-Ehe super.
Ich lese so gerne Pippi Langstrumpf und ich küsse so gerne meinen Freund, und meine Güte, was kann daran denn jetzt falsch sein?
War damals richtig.
Ich hatte noch einen Punkt, weil ja Produktivität in unserem Podcast heute irgendwie Thema sein soll, weil viele Leute, wenn es um so Privilegiendiskussionen geht, immer dann danach fragen, ja, was bleibt denn außer die Erkenntnis, dass ich Privilegien habe, so. Und ich habe gemerkt, dass eine Auseinandersetzung mit meinen eigenen Privilegien mir irgendwie bringt, was Anna Sarah gerade schon erwähnt hatte, so aufmerksamer durch die Welt zu gehen und irgendwie vielleicht Sachen, die ich für selbstverständlich gehalten habe, ganz lange in meinem Leben entweder auch dann nicht mehr zu tun in der Konsequenz oder mir halt mal genauer anzuschauen. Und über diese Erkenntnis und über dieses vielleicht auch manchmal Innehalten oder Situationen bewusster durchleben, lerne ich halt auch, was es, also klar kann ich das nie nachvollziehen und werde davon nie Teil sein, von der Diskriminierung, von der ich profitiere quasi. Aber ich kann so eine Ahnung davon bekommen, wie Lebensrealitäten von anderen Leuten aussehen. Und das schafft Aufmerksamkeit für Diskriminierung, die Menschen erfahren, die ich nicht erfahren. Also so habe ich das irgendwie erlebt in der Auseinandersetzung mit eigenen Privilegien und war dann auch irgendwie, irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, dass es für mich einfach auch keinen Sinn mehr macht, für andere zu sprechen, so, oder über den Kopf von anderen hinweg Themen zu verhandeln, weil ich gemerkt habe, dass das, was ich sonst an diesen Auseinandersetzungen spannend fand, das sind gar nicht die Auseinandersetzungen, die Leute führen, also nicht immer die Auseinandersetzungen, die Leute führen, die davon betroffen sind. So. Deswegen war das auch mit der Homo-Ehe, dachte ich so, das ist in der schwul-lesbischen Community, so wie ich sie kennengelernt habe, überhaupt nicht so groß Thema. So. Also nicht mehr von Leuten, die in meinem Alter leben, so Ende 20, so, sondern da geht es ganz klar um einen Alltag, der aus Gewalt besteht. So. Ein Alltag, der aus Diskriminierung und wenigen Schutzräumen und auch nicht mehr Schutzraum in der Herkunftsfamilie besteht. So. Und das war für mich irgendwie so auch nochmal, wo ich in der Debatte quasi auf der nicht privilegierten Seite stand, so auch nochmal eine wichtige Erkenntnis. Oder was ich gemerkt habe, so wenn Leute fragen, naja, Privilegien, warum soll ich mich jetzt damit auseinandersetzen? Das ändert doch keine Strukturen. So. Aber ich finde schon, dass es das tut, weil man dann das Gefühl dafür bekommt, okay, die Öffnung der Ehe ist einfach nur dazu da, widerständige Subjekte, die nicht heiraten dürfen und die sich vielleicht auch dagegen stellen und gegen dieses Lebensmodell stellen, in die Norm hereinzuholen und damit von dem Feld zu nehmen, das Widerstand leisten kann. So.
Ich finde in diesem Zusammenhang, ja, was bringt Privilegienreflexion oder auf was muss ich denn jetzt alles noch achten und so weiter, da wird ja auch schnell so ein bisschen diese Frage laut, ja, was kann ich denn jetzt eigentlich überhaupt noch machen oder was kann ich dann eigentlich überhaupt jetzt noch sagen? Also manchmal natürlich auch so ganz destruktiv in diesem, was darf man denn jetzt heutzutage überhaupt noch? Man darf ja gar nichts mehr sagen. Wo dann so eine ganz große Verunsicherung besteht, die teilweise auch lähmen kann. Also ich kenne das von mir selber manchmal auch, dass ich merke so, krass, also ich will jetzt mir nichts aneignen, ich will nicht über jemanden hinweg sprechen und so weiter. Und das macht mich so ein bisschen handlungsunfähig. Aber gleichzeitig finde ich diese Verunsicherung, dieses, ja, welche Begriffe sind denn angemessen, welche Handlungen sind angemessen, in welchem Raum, welche Bezeichnungen sind angemessen, für welche Personengruppen oder welche Abläufe, da steckt ja auch ganz viel Produktivität drin, finde ich, in dieser Verunsicherung. Denn ja, man muss es einfach erstmal sozusagen am eigenen Leibe auch erfahren, dass es eben Widersprüche gibt, so, dass es Widersprüche gibt, die zum Teil unter den derzeitigen Bedingungen auch einfach nicht auflösbar sind. Lernen, das auszuhalten, auch mal teilweise. Auch dass zum Beispiel, wenn man sich positioniert zu einer Sache, man damit gleichzeitig vielleicht unsolidarisch ist zu einer anderen Sache oder zumindest bestimmte Probleme reproduziert vielleicht oder kritische Dinge. Ja, und diese Verunsicherung in den eigenen Selbstverständlichkeiten, über die sich viele Leute beklagen, weil es sich einfach scheiße anfühlt, wenn man das Gefühl hat, ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich tun soll und tun kann. Da geraten Selbstverständlichkeiten ins Wanken, die ich eigentlich immer hatte. Ich finde das ehrlich gesagt eigentlich, na gut, das ist jetzt vielleicht auch die bahnbrechende Erkenntnis, also ich finde das nicht erstmal gar nicht schädlich, sondern ich halte das eigentlich für eine notwendige Voraussetzung, um neue Praxis zu entwickeln und um zu einer Praxis zu kommen, die möglichst viele Problematiken mitdenkt oder versucht, Perspektiven mit einzuziehen. Also so dieses, also ich finde das ganz hilfreich, wenn man sich davon löst, also wenn man sich davon löst, diese Verunsicherung als bedrohlich zu empfinden oder als destruktiv zu empfinden. Das klingt jetzt so ein bisschen leicht dahingesagt, vielleicht, ja, dann werte es doch einfach anders, aber ich finde das wirklich so. Also ich empfinde, dass diese Verunsicherung allerortens, die wird mir ja auch oft zugetragen oder auch so im Umfeld oder in Diskussionen oder ich merke sie bei mir selber. Erstmal ist es natürlich so, ja, dieses, was Nadine eben auch schon meinte, dieses Empathische so ein bisschen, dieses Reinversetzen, wenn eben nicht alles selbstverständlich ist, aber gleichzeitig eben auch, ja, die Möglichkeit, da was Neues draus hervorgehen zu lassen. So. Und das führt dann vielleicht auch schon direkt zu dem nächsten Themenkomplex, zum nächsten Paket von Dingen, die wichtig waren im letzten halben Jahr, in den letzten Monaten, im Kontext von Aktivismus, von feministischem Aktivismus. Es gab ja diverse Kampagnen oder Bewegungen, Aktionen, die sich dezidiert gegen Sexismus gewandt haben und die medial ziemlich stark Beachtung fanden. Nämlich die Aktion, das Hashtag, der Protest im Aufschrei. Dann gibt es natürlich, gab und gibt es immer noch und wird es, denke ich, auch noch eine Weile geben, die Diskussion um Femen. Und es gab One Billion Rising im Februar. Alles Dinge, die auch international Relevanz haben oder beachtet wurden oder werden oder von einem internationalen Kontext stattfanden. Was möchten wir sagen dazu?
Es zeigen alle auf mich, aber ich kann gerade nichts dazu sagen. Na, was wir festgehalten haben, jetzt sage ich doch was, ne? Shame on you. So. Es ist kein völlig neuer Aktivismus, aber eine andere Rezeption sozusagen von Aktivismus. Und es sind auch keine neuen Mittel, aber die Reichweite oder der Impact sozusagen, also die Konsequenz aus dieser Art von Aktivismus, war beachtenswert, zum Beispiel bei Aufschrei. So, und das fanden wir auf alle Fälle interessant. So, es gab auch Kritik von uns irgendwie an Aufschrei, aber grundsätzlich die Konsequenz quasi, Sexismus als Thema derartig medienwirksam zu präsentieren und darauf aufmerksam zu machen und vor allen Dingen einer breiteren Gesellschaftsschicht zuzutragen. So, sogar so weit, dass Joachim Gauck sich dazu genötigt fühlte, zu widersprechen, weil er ja kein Problem mit Sexismus sieht, da sind wir auch sehr dankbar für. So. Sagt schon einiges aus über die Schlagkraft sozusagen von Aktivismus in dieser Form. So. Und One Billion Rising, und Anna Sarah hat es schon angesprochen, und auch Femen zeigt die Internationalisierung von Aktivismus, wobei es dann natürlich auch nationale oder regionale Unterschiede gibt, so in der Ausformung sozusagen von Aktivismus. Und da, finde ich, steckt auch so ein bisschen das Problem drin in einigen dieser Aktivismusformen, sei es One Billion Rising oder sei es auch Femen, dass bestimmte Zweige zumindest dieser Aktivismusform oder der Aktivismusgruppierungen Dinge, Kontexten überstülpen, die so nicht funktionieren oder so nicht gehen. Und gerade bei Femen Germany haben wir einiges an Kritik geübt und nicht nur wir, sondern auch andere. Und da, finde ich, zeigt sich das mit am deutlichsten. Jetzt dürft ihr wieder reden.
Ja, also ich finde bemerkenswert, jetzt auch so im Kontext Produktivität und Aktivismus und warum machen wir das eigentlich alles und warum macht man das? Akami, was du schon sagtest, die Schlagkraft, die dahinter so steht, wenn in mehreren Ländern gleichzeitig, zum Beispiel One Billion Rising, One Billion Rising war ja eine Aktion gegen Gewalt gegen Frauen, auch wenn es leider nicht immer vor Ort auch dann tatsächlich so vorgetragen oder gerahmt wurde, die einzelnen Aktionen, die in verschiedenen Städten stattfanden, oder jedenfalls nicht so deutlich, die dann wirklich so an vielen Orten ja so aufpoppen und eben auch nachhaltig wirken, in dem Sinne, ja, dass es eigentlich auch als also nicht so als Einzelaktion angelegt ist, sondern nächstes Jahr dann am besten wieder oder was passiert denn in der Zwischenzeit oder es findet dann teilweise auch Anknüpfung statt zu existierenden Projekten oder Institutionen, die sich gegen Gewalt gegen Frauen wenden. Aber gleichzeitig eben in diesen ganzen Aktionen, die eben so groß funktionieren oder auf breiter Basis rezipiert werden, also wo darüber berichtet wird, wo Leute sich darüber äußern, wo dann ProtagonistInnen in den Medien eben vorkommen, zitiert werden. Ja, halt einerseits ist so diese Freude da, juhu, toll, die Themen so, ne, treffen irgendwie auf Interesse und werden behandelt und finden Interesse. Aber dann ist eben oft auch die Frage spannend, was genau ist es jetzt eigentlich, was da jetzt sozusagen dieses Interesse hervorruft? Und was genau wird denn jetzt eigentlich medial verhandelt? Also wenn zum Beispiel im Rahmen von Aufschrei Aktivistinnen in Talkshows eingeladen werden oder von Zeitungen interviewt werden, welche Fragen werden denen eigentlich dann letztendlich gestellt? Oder was will man denn eigentlich dann wissen von denen und was wird wichtig gefunden? Was wird an Femen zum Beispiel wichtig gefunden und von wem? Was ganz oft ja auch, ja, ich sag mal vorsichtig formuliert, Alarmglocken bimmeln ließ oder lässt. Und die Frage dann auch, finde ich jedenfalls, sich dann oft so stellt, ja, also diese ganz alte Frage eigentlich, die immer Bewegungen und Aktivismus begleitet, sozusagen, was ist jetzt die Sache, in Anführungszeichen, für die wir alle kämpfen und was nützt jetzt dieser Sache und was nützt ihr nicht? Und gibt es diese Sache überhaupt so für alle, für alle gleich? Finde ich, ist in diesen Bewegungen ja einfach eine Frage, die da immer wieder mitläuft und immer wieder offen oder im Hintergrund ja, besprochen wird, aus verschiedensten Perspektiven. Und manchmal leider öffentlich nicht so viel besprochen wird, wie sie, finde ich, besprochen werden sollte, um diese Bewegungen auch ja, wirklich nachhaltig zu machen und auch wirklich auf eine breite Basis zu stellen, die nicht nur vielleicht in den Medien breit aussieht, sondern ja, wo wirklich viele an einem Strang ziehen.
Wo auch Raum ist zu verhandeln. Also ich meine, ich habe mich gefragt, also wie viel Platz ist eigentlich, also ich komme ja auch gerade von einem Wochenende, wo ich mit ganz vielen Aktivistinnen war, wo wir sehr viel diskutiert haben und Themen ausgesprochen haben, die wirklich, die auch Zeit brauchen, ja, wo du dich damit auseinandersetzt, was sind die Ziele, wohin willst du, wie können wir Leute mitnehmen und das funktioniert einfach nicht so schnell. Ne? Und aber was irgendwie gerade für mich schnell passiert, ist so ein Aktionismus teilweise, nicht bei allen Sachen, aber das einfach schnelle Abläufe fordert, viele Überraschungsmomente, also viel auf Effekte setzt sozusagen und weniger auf so wirklich, woran sind wir gebunden, also was wollen wir eigentlich erreichen und wie ziehen wir die Leute mit. Und ich glaube auch, dass es manchmal auch heißt oder bedeutet, dass sich eben Aktivistinnen treffen müssen und sprechen und diskutieren müssen. Oder ich meine, es muss ja auch nicht immer face-to-face sein, ja? Man kann ja auch irgendwie sagen, wir chatten da jetzt irgendwie ewig lang oder diskutieren Sachen, aber wo eine Tiefe irgendwie auch erstmal entsteht, um dann zu handeln. Und das ist eine Sache, die mir auch bei vielen von diesen Formen, die du gerade auch genannt hast, aufgefallen ist, die da irgendwie so ein bisschen fehlt, weil die so schnell, es sind so schnelle Abläufe gewesen und eben viel mehr der Fokus auf, und der ist auch wichtig im zweiten Schritt, finde ich aber, wie kriegen wir das in die Medien? So, ne? Also es war irgendwie, es fehlte so ein bisschen dieses der Schritt, so der Austausch oder wen wollen wir, also was, also genau, für mich ging es einfach zu schnell. Es war eigentlich, die Botschaft war direkt an die Medien gesendet und war nicht gekoppelt. Und als Beispiel dafür war irgendwie Femen auch ganz gut, ne? Also die eigentlich in die Länder gegangen sind, um Freiheit sozusagen zu erkämpfen und waren aber überhaupt nicht angekoppelt an die Bewegung, die da war, an die Geschichten und haben eigentlich auch nur Kritik erfahren. Aber wo sie total präsent waren, war in den Medien. Mhm. So. Und ich meine, abgesehen davon, dass es sowieso schwierig ist mit Körperpolitik etc., aber da fällt dann mal anders zu. Aber das fehlte halt so ein bisschen. Und auch, was ist von den Aufschreigeschichten noch alles mitgenommen worden, Da waren halt auch so Sachen, naja, da hätte schon auch noch ein bisschen mehr gehen können, es hätte auch breiter passieren können, aber genau, was mir halt so wirklich so eine Frage von Effekten, so.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein wichtiger Punkt, was du ansprichst, wenn, also ich hatte auch bei einigen Sachen halt das Gefühl, dass das Ziel, das aktivistische Ziel war Medienaufmerksamkeit und nicht die Veränderung von bestimmten Strukturen oder ne, irgendwelche bestimmten Sachen, sondern das Ziel an sich war schon erstmal Medienaufmerksamkeit. Also bei den Aktionen von Femen sieht man das relativ häufig. Natürlich sagen sie, wir haben ja unser Programm, aber das ist ja schon auch sehr dünn Und dann noch
was halt gerade auf den Oberkörper passt.
Und da der auch 36 bis 38.
Ist ja auch kein Problem damit, aber wenn der, wenn halt nur 36, 38 da ist, kann man halt nicht so viele Parolen schreiben.
So, und davon abgesehen, dass er natürlich auch
viel bei Hakenkreuz. Das ist die normative Kraft des Faktischen. Ja, bis auf die Hakenkreuz, aber die haben die sie an die Hauswand, die haben sie an die Hauswand gesprüht in der Herbertstraße damals.
Entschuldigung.
So.
Genau, davon abgesehen, dass natürlich auch, wie jetzt ja schon gesagt wurde, super viel Problematisches an dem, was sie dann an Inhalten haben. Aber genau, das Ziel irgendwie an sich scheint es einfach zu sein, dass es in die Medien kommt und gar nicht, was dann jetzt genau verändert werden soll. Also wo wird dann, soll dann angesetzt werden? Und zu einem zwar etwas geringeren Grad, aber trotzdem auch, hatte ich das Gefühl, halt auch bei One Billion Rising, was ja mit der ganzen Organisation von, wir haben diese Tanzchoreografie, die auch noch relativ komplex ist, wo Leute in abgestimmter Kleidung auftreten sollen. Also das ist ja einfach so eine, diese totale Inszenierung, die dahinter steht, die ja nur dafür, also die ja dafür gemacht ist, um das gut vermarkten zu können. Natürlich kann so eine Inszenierung auch irgendwie so empowernd sein für Personen, die daran teilnehmen, und das möchte ich auch überhaupt nicht jetzt abstreiten, aber man sieht ja schon, dass das Ziel irgendwie sehr klar darauf ausgerichtet ist, wie sieht es aus? Sieht unser Protest schön aus? Ist unser Protest so, dass er schöne Fotos ergeben könnte? Weil natürlich mit irgendwie schönen Fotos auch noch eher Artikel kommen. Und gerade bei One Billion Rising gab es ja auch viele Diskussionen, gerade weil das dann ja auch zwar unglaublich viele lokale Gruppen waren, aber die Organisation ja wiederum doch sehr zentral war, wo es halt bestimmte Richtlinien gab. Und zum Beispiel ja die Organisatorin von One Billion Rising Südafrika zurückgetreten ist, in Anführungsstrichen aus ihrem Ehrenamt, weil sie so viele Diskussionen hatten mit der Organisation in den USA, wo es halt um bestimmte Themen gab, wie der Protest aussehen soll und was erwünscht ist und was nicht erwünscht ist. Und genau, also das fällt bei einigen dieser Formen besonders auf, dass vielleicht weniger bei Aufschrei, also der Anfang von Aufschrei jetzt sehr weniger so ein war, das lässt sich gut vermarkten, aber dann ist ja viel sehr schnell passiert und dann sind die Talkshows gekommen, die dann da irgendwie so raufgesprungen sind, aber das ist nochmal ein bisschen von der Dynamik anders vielleicht als jetzt zum Beispiel Fame oder One Billion Rising.
Was mir auch auffiel, dass also ein Aufschrei-Fame und One Billion Rising, aber auch an die Slutwalks 2011 und 2012, dass es halt viel, was gerade auch schon angesprochen wurde, darum geht, so eine Sichtbarkeit zu schaffen oder in den Medien zu sein und sich an KonsumentInnen zu richten, die unsere Form von Aktivismus vielleicht konsumieren können. So. Und wo irgendwie viele Dinge dabei sind, die nicht wehtun, so, die vielleicht auch jetzt nicht irgendwie an die eigene Verantwortung appellieren oder an bestimmte Strukturen appellieren, die ja sehr schwer zu verändern sind, sondern wo es einfach irgendwie darum geht, wir wollen sichtbar sein, womit auch immer. Und was Sabine schon ansprach, wo die Kopplung fehlt, so, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe so, und wen wollen wir ansprechen? Und ich finde, also zumindest ist so mein Ziel oder was ich mit Feminismus verbinde, ist immer auch Empowerment von Menschen, die von Gewalt und Diskriminierung betroffen sind. So. Und die werden gar nicht mehr mitgedacht. So. Also wer kann denn zum Beispiel oberkörperfrei oder nackt oder tanzend oder wie auch immer an solchen Protestformen teilnehmen? Wer wird denn irgendwie mitgedacht? Wer wird denn einbezogen? Welche Lebensrealitäten kommen irgendwie vor, die verändert werden sollen? Und das finde ich eben bei allen drei Formen gar nicht wieder so. Also weder bei Aufschreiben, bei Filmen schon mal gar nicht, aber auch bei One Billion Rising halt auch nicht so wirklich so. Also mich spricht dieser Protest nicht an, mich spricht diese Form des Protestes nicht an und mich sprechen auch die Inhalte nicht an, weil so viel nicht vorkommt, mit dem ich mich auseinandersetze und so und mit dem ich auch in den Gruppen, in denen ich aktiv bin oder wir auch bei der Mädchenmannschaft uns auseinandersetzen. So. Und es geht nur noch darum, konsumfreundlich ein Häppchen oder ein nackten Körperhäppchen irgendwie an Medien heranzutreten und da so Aufmerksamkeit zu schaffen. Also wir hatten diese Diskussion um Medien und wie gehen wir mit der Presse um und Medienrummel und Medienaufmerksamkeit auch in der Orga-Gruppe für den Berliner Slutwalk von 2011, wo ich mit dabei war. Das war irgendwie immer so das Thema und wir haben gar nicht darauf geschaut, lass doch mal über Inhalte reden und lass doch mal darüber reden, so wie jetzt hier Aufschlüsse passieren oder wie wir nochmal stärker unsere Forderungen, die wir eigentlich haben, durchdrücken können, sondern nur, wir müssen es in die Medien schaffen und dann ist quasi das Ziel erreicht. So. Und eine Folge davon war ja zum Beispiel durch die mediale Aufmerksamkeit, dass auf dem Walk selber krasse Übergriffe passiert sind durch die Presse, wo wir überhaupt nicht mehr einschreiten oder intervenieren konnten oder wo jeder Intervention drei neue Übergriffe folgten und so. Und ja, ist letztendlich auch nicht nur unsere eigene Verantwortung gewesen, dass diese Übergriffe passiert sind, aber durch eben diesen starken Fokus auch, wir müssen die Presse einbeziehen und wir müssen in den Medien sein mit unseren doch recht, weiß nicht, flachen Forderungen oder auch Kritiken, die wir haben, provoziert dann, dass Leute, für die das eigentlich auch empowernd sein soll, Gewalt erfahren auf diesen Veranstaltungen oder irgendwie gar nicht mehr mitgedacht werden. So.
Ja, und ich glaube, das... Oh, Entschuldigung.
Bist du zuerst? Okay, dann sag ich mal. Ich finde ja und nein. Also ich finde, da müsste man auch unterscheiden zwischen Aufschrei und Film und One Billion Rising hier. Aufschrei an sich fand ich gut, weil es erstmal ein offenes Forum ist, quasi. Es bringt auch Probleme mit sich, wenn es offen ist. Eine durchaus triggernde Timeline zu öffnen jeden Tag morgens war ein großes Problem für einige Leute. Da finde ich, hast du total recht, wenn du von Ausschüssen redest von gewissen Leuten. Das hat nichts dann mit Empowerment insofern zu tun, andererseits schon, weil Leute das Forum bekommen dafür, über ihre Erfahrungen und die, also Betroffene kriegen die Möglichkeit, über ihre Erfahrungen zu reden. Und das, glaube ich, war erstmal eine gute Sache bei Aufschrei. So. Das Problem ist dann hier, glaube ich, was dann daraus gemacht wird teilweise, so und so, wie das kanalisiert wird sozusagen. Einerseits ist es immer problematisch für Aktivismus, weil eines der wenigen Druckmittel oder eines der besten Druckmittel, die man hat für Aktivismus, ist eben Öffentlichkeit. So. Und Öffentlichkeit ist immer Mainstream-mäßig so organisiert, dass es konsumfreundlich sein muss bis zu einem gewissen Punkt. So. Ist aber die Frage, inwieweit man sich auf das Spiel einlässt. So. Und inwieweit man Inhalte dem Konsum unterordnet sozusagen. Und da kommen wir an das Problem der Kanalisierung von Aufschrei sozusagen, dass man dann Sachen lesen muss, wie wir können uns aber nur auf weiße Frauen konzentrieren, auf heterosexuelle Frauen und nicht auch noch auf, ich sage das in Anführungszeichen, Behinderte oder Transmenschen oder was auch immer. So, also ich sage ich jetzt mal ganz flippig, irgendwie so, fasse ich mal zusammen, weil das so gesagt wurde in Interviews und das ist dann tatsächlich ein Problem, weil da hat man Öffentlichkeit, da hat man Aufmerksamkeit und die wird dann abwertend genutzt für gewisse Gruppen, denen damit Empowerment, für die Empowerment negiert wird hier in dem Moment. So. Trotzdem würde ich immer noch unterscheiden, zumindest im Anfang, zwischen Aufschrei und Femen zum Beispiel, weil Femen das ja bewusst auch inhaltlos machen. Und wenn sie Inhalte machen, dann richtig schreckliche.
Ja, ich meine, wir können ja auch froh sein, dass wahrscheinlich Femen sich nicht auf Inhalte fokussiert. Das, was wir mitbekommen, ist ja schon... Also das ist ja schon der Schrecken irgendwie. Und dann, wie das noch wäre, wenn die da eine Seite zu schreiben würden zu ihren Aktionen, will ich mir gar nicht ausmalen. Aber das stimmt schon, klar. Also Femen ist choreografiert von Minute 1. Ja? Also da gab es ja irgendwie auch diese Dokumentation, wo es darum ging, dass die irgendwie in so ein Boxcamp gegangen sind und dann irgendwie eine Haltung haben mussten und natürlich nur auf die Kamera. Also es ist ja auch egal. Die sind ja auch nicht... Nadja hat ja auch diesen Text dazu, einen Text zu Femen geschrieben auf Analyse und Kritik und mit dem Prädikat inhaltsleer. Könnt ihr alle googeln, wenn ihr wollt, nach dem Podcast. Ja. Wo sie ja auch nochmal das thematisiert hatte, dass bewusst diese Ankopplung vermieden wurde an antirassistische, feministische Traditionen etc. Das ist eigentlich nur so zum Konsumieren war. Ne? Und ich meine, der Text sagt ja auch eigentlich fast schon alles. Und natürlich war das bei Aufschrei anders. Ja, und ich sehe auch alle Aktivistinnen, die dann irgendwann mal ihr Ziel haben, sind dann irgendwann mit der Frage konfrontiert, wie erreichen wir eine breitere Öffentlichkeit? So, klar. Aber ich glaube, es ist immer noch so eine Frage, wenn wir diesen Pool haben an den ganzen Informationen, den Erfahrungen, die da irgendwie getweetet wurden, ja, welche nehmen wir raus und welche Geschichten erzählen wir und wie kann das irgendwie breiter aufgenommen werden? Und wenn das nicht funktioniert, dann ist halt immer die Frage, mit wem, wenn ich das Interviews gebe, was sage ich in den Interviews? Und wir wissen alle, dass die Interviews immer manchmal auch nicht so glücklich laufen und dass Sachen verzerrt werden oder verkürzt werden. Aber vieles, und da sehe ich schon eine Ähnlichkeit, war eben anschlussfähig. So. Und es gab nicht diese Bildstörungen, die, also, ne, wo du dann nochmal inhalten musst, wo wir jetzt auch bei diesem Homo-Ehe-Thema gesprochen haben, so eine Störung einfach, wo nochmal kurz nochmal was Neues entstehen kann und eine Frage aufkommt, wie gehen wir mit diesem Problem um, wie kriegen wir das anders nochmal hin, aber vieles war, ja, es war sehr, sehr anschlussfähig so ein bisschen und das finde ich halt, da sind schon Parallelen irgendwie da, auch wenn die vom Ziel her irgendwie anders gerahmt wurden oder so. Mhm.
Aber ich glaube, da ist auch wieder so ein bisschen den Bogen zurückzuschlagen zu dem, was du, Sabine, meintest mit dem Tempo, dass es halt so schnell geht. Das nehme ich auch ganz stark so wahr und gerade auch so, wenn man im Internet sich viel bewegt und da einen Teil des eigenen Aktivismus irgendwie so macht und organisiert, dass da ja diese Beschleunigung ganz, ganz stark ist und auch ganz dadurch, dass so viel so schnell passiert, so ein ganz starker Druck ist, sich ganz schnell zu positionieren zu Dingen. So. Also den nehme ich zuweilen jedenfalls relativ stark wahr und dann immer dieses Austarieren auch zwischen Öffentlichkeitsarbeit sozusagen, also Öffentlichkeitsmobilisierung und Ziele nicht aus den Augen zu verlieren oder Ziele möglichst konkret zu fassen. Also eigentlich wäre das ja an sich erstmal kein Problem, man könnte ja irgendwie beides machen und man könnte ja sagen, okay, es kann ja, ist doch super, so ein bisschen so ein, ich sag mal ein bisschen flapsig, so ein Zirkus für die Öffentlichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite entwickeln wir in Ruhe unsere Ziele. Das eine muss dem anderen automatisch ja per se nicht zwangsläufig schaden. Das Problem ist ja leider nur, wenn diese Rückkopplung dann vergessen wird, ne? Oder aus Gründen nicht gemacht wird, also dass dann eben an bestehende Geschichten nicht angeknüpft wird und die gar nicht erst erwähnt werden, gar nicht erst thematisiert werden und dann wird es eben schädlich. Also dann ist es nicht vielleicht nur ein bisschen ärgerlich, sondern dann fängt man quasi wieder bei Null an und macht unsichtbar und verunmöglicht bestimmte Kritiken und verunsichtbart das Thema vielleicht schon ganz lange im Hintergrund sozusagen verborgen vor der Öffentlichkeit, wobei es ja gar nicht verborgen ist, sondern nur ignoriert von der Öffentlichkeit, von der breiten Öffentlichkeit schon längst seit vielen Jahren auf vielen Kanälen mit sehr viel Arbeit bearbeitet wird. Und aus dieser Arbeit speisen sich dann eben auch bestimmte Kritiken und bestimmte Ansätze.
Ja, das ist Zustimmung. Ja, das sind Vögel.
Zustimmung der Vögel. Genau, dass diese Kritiken und Arbeiten speisen sich dann ja auch eigentlich bestimmte Dinge, die im Zuge von Kampagnen wie Aufschrei oder Filmen oder One Billion Rising nochmal thematisiert werden. Aber wenn dann eben diese Einknüpfung nicht offengelegt wird oder gekappt wird und es so ein bisschen so aussieht, als wäre es jetzt als wirklich was völlig Neues, dann ist es eben, ja, dabei gehen dann eben auch Sachen sozusagen zu Bruch, die dann wieder mühsam sozusagen neu aufgebracht werden müssen. Und dann müssen wieder andere Leute kommen und sagen, hey, übrigens, es gibt aber auch noch die und die Perspektive. Und deshalb ist es eben so schade und so schädlich, wenn bestimmte Sachen eben nicht thematisiert werden, bestimmte Positionen unter den Tisch fallen. Und ich glaube, das hat auch Monolog, ganz viel mit diesem Tempo zu tun, dass man sich oft im Netz vielleicht auch so gedrängt fühlt, jetzt schnell zu reagieren, auf Anfragen zu reagieren vielleicht auch, sich zu positionieren, Texte zu schreiben, was weiß ich. Und ich finde, dass durch dieses Tempo und durch diese Internetspezifika immer dieses Gefühl da ist, oh, ich bin sozusagen hier so im Auge des Sturms und so mittendrin und so voll dabei und es passiert ganz viel und es ist auch ganz, ganz wichtig, was jetzt passiert. Und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass schnell reagiert wird. Und das macht es manchmal, dadurch wird manchmal so ein bisschen vergessen, finde ich, nochmal so einen Schritt zurückzutreten und wahrzunehmen, dass man gerade eigentlich selbst an einem Puzzleteil sozusagen arbeitet. Ne? Also ein Teil des Ganzen macht. Und es ist eben nicht alles um das kreist, was ich gerade mache und was ich wichtig finde. So. Was? Ja,
das ist Breaking News. Seriously?
Schade. Schade.
Ich wollte noch was anderes sagen, aber du hast es nicht. Egal, ich sag's jetzt trotzdem. natürlich aus einer. Ja, auch nochmal zu Medienöffentlichkeit und mit Aktionen in die Medien kommen. Ich glaube, worüber schon auch immer nachgedacht werden sollte, dass wenn dann mal eine Aktion in der Öffentlichkeit ist, also warum es halt auch so wichtig ist, dass dann sowas wie Mehrfachdiskriminierung und so weiter immer mit benannt werden, ist, dass auch wenn wir es uns anders wünschen, es einfach nicht 10.000 Artikel geben wird, die sich zu verschiedenen feministischen Sachen äußern, sondern auch wenn es wirklich schön wäre, wenn es irgendwann mal anders ist, ist es halt einfach so, das ist halt so ein Themenblock und der wird dann halt abgearbeitet. Mhm. Und zurzeit ist ja zum Beispiel nicht möglich, ihn abzuarbeiten, ohne Femen zu nennen. So, das, die haben jetzt halt so Feminismus besetzt. Also nicht alleine, dann gibt es immer noch so ein, zwei andere Positionen, die vielleicht mit reinkommen. Gerade. Und gerade dann ist es so, und darum finde ich es gerade dann so wichtig, wenn man halt mit irgendeiner Aktion Medienöffentlichkeit hat oder diesen oder die Möglichkeit hat, so Raum einzunehmen in der so Mainstream-Presse, diese Sache mit zu benennen, weil es wird eben nicht noch 5 andere Artikel geben, die sich dann anderen Facetten irgendwie widmen.
Ich finde manchmal ist es manchmal ist es ja auch gar nicht so kompliziert. Ne? Also weil das ist ja auch so der Vorwurf, ja, Mehrfachdiskriminierung, diese ganzen Verschränkungen und so, muss ich studiert haben und Gender Studies und irgendwie Critical Whiteness. Und das ist ja gar nicht so der Punkt, ne? Weil, also ich verstehe schon, dass eben, was Akalmi auch schon gesagt hatte hier, es muss auch zugeschnitten werden und so und Komplexität also so ein bisschen reduziert werden. Aber es ist ja auch einfach eine Frage, welche Geschichte nehme ich zum Beispiel? Ja, also anhand welcher Person erzähle ich eine Story? So. Und dann automatisch ist die Lebensrealität etwas anders als die von der anderen Person, wenn die Fragen gestellt werden oder so. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier lauter Token brauchen oder irgendwie so. Aber dass irgendwie das strategisch so ausgesucht wird. Und dann ist es gar nicht so kompliziert, weil da müssen wir irgendwie nicht irgendwelche komplizierten Texte, das ist ja auch gar nicht der Punkt, sondern irgendwie, ja, klar, eine Sichtbarkeit von verschiedenen, so eben Bildstörungen, ja, die irgendwie nicht immer da sind. Und anhand welcher Person erzähle ich welche Geschichte? Ja, oder was überlege ich mir, wenn ich als Feministin etwas sagen möchte, ja, was für ein Thema setze ich mir, über was ich sprechen möchte. Und es klappt nicht 1:1, aber ich glaube, manchmal ist es gar nicht so kompliziert so. Mhm. Und sogar relativ einfach. So, da macht es halt nicht irgendwie, naja, genau. Ist jetzt schön.
Also, ich fand es irgendwie, was ich an Aufschrei irgendwie eigentlich ganz produktiv fand, oder wo es hätte produktiv irgendwie werden können, war, das Thema kriegt irgendwie so eine krasse mediale Aufmerksamkeit und dann wäre der Punkt da gewesen, in den Talkshows, in den ganzen Artikeln auch Mehrfachdiskriminierung zu thematisieren oder welche Facetten Sexismus einnehmen kann zum Beispiel.
Über das Flirt-Ding hinaus, ne? So über dieses, ja. Sexismus ist eine Sache, die zwischen Männern und Frauen in erotischen Settings irgendwie passiert.
Oder am Arbeitsplatz.
Oder am Arbeitsplatz.
Ja. Und dann kommt halt die Aussage, naja, ich kann jetzt diese und diese und diese Sachen nicht mit thematisieren. Ich kann nicht über Transphobie sprechen, ich kann nicht über behinderte Menschen sprechen, so nach dem Motto, naja, ich mache das ja auch aus einer reflektierten Position heraus, weil ich kann ja nicht für andere sprechen. So, also das ist dann immer so, so wird sich dann aus der Verantwortung rausgezogen und ich dachte so, krass, wir haben 2013, sowas wird irgendwie gesagt und das ist eine Bankrotterklärung irgendwie an Teile von feministischem Aktivismus. So. Und wie Sabine irgendwie gerade schon gesagt hat, ich brauche die Worte intersektional nicht zum Beispiel. Also ich muss nicht erklären, was das für ein Konzept ist. Ich muss nicht studiert haben, um irgendwie auch andere Lebensrealitäten abbilden zu können oder von denen erzählen zu können. Wenn ich schon diejenige bin, die für Interviews angefragt wird, ist das irgendwie vielleicht auch meine Verantwortung als Aktivistin da, irgendwie das mitzudenken. Und wenn dann der Vorwurf kommt, hey, du benutzt hier gerade eine Lebensrealität, die nicht deine ist, um über Sachen zu sprechen, dann ist es mein Problem. So. Aber ich hab's und muss es dann irgendwie aushandeln, muss mit der Kritik irgendwie umgehen können. Aber ich habe es irgendwie probiert, das Thema mal anders aufzustellen. Und ich glaube, warum das trotzdem nicht gemacht wird, ist, weil es dann eben dann doch die Lebensrealität, die nicht eine weiße, dünne Hetera hat, wird dann halt nicht als Teil der Problematik gesehen. So. Was anderen Leuten passiert, auch wenn das mit Sexismus zu tun hat, ist dann eben, dann ist das ja nicht mehr mein Kampf. So. Weil in meinem Kampf geht es um mich. Es gibt also, meine Lebensrealität muss darin wiedergespiegelt sein. Und zwar genau so. Und meine Identität, wie ich sie fasse, genau so. Ansonsten ist es nicht mein Kampf. Und es ist auch sehr individualistisch gedacht. Hast du jetzt gelacht wegen meinem Kampf? Ja, Entschuldigung.
Wir waren ja schon bei den Hakenkreuzen.
Mein Gott, Nadine, das ist ein
Ja, aber da schlägt sich dann zum Beispiel auch wieder dieser Bogen zu dem, was ich meinte, mit diesem Gefühl, so dieses mittendrin in den Debatten und so der Brennpunkt der Debatte so, zu sein, wo es auch schnell in so ein, ja, ich sag jetzt mal das böse Wort, Nabelschau, so eine leichte Nabelschau auch kippen kann, ne? Und manchmal ja auch tut. Also, dass man dann auch merkt, es geht dann auch teilweise so um Fragen, wer hat wen jetzt verlinkt und wer hat wen jetzt nicht verlinkt und ist das jetzt ein Affront oder das jetzt irgendwie, also damit meine ich jetzt dezidiert nicht systematische Unsichtbarmachung. Ne? Also ich finde, natürlich kann man das kritisieren, wenn zum Beispiel weiße Bloggerinnen konsequent nie irgendwie auf Color-Bloggerinnen verlinken oder sowas. Das ist, ja, das meinte ich jetzt nicht, aber dass es wirklich dann so eine persönliche Geschichte wird und eben dieses Gefühl, meine Lebensrealität, mein Ausgangspunkt, meine Perspektive muss auf jeden Fall vorkommen und muss prominent vorkommen, aus einer Perspektive, die aber ohnehin die hohe Wahrscheinlichkeit hat, sowieso vorzukommen. So, und das eben dann auch manchmal dazu führt, ja, dass Ausschlüsse produziert werden, ne, und dass eben viele daneben nicht mitgehen können. Also so dieses Thema, wessen Kampf ist es denn eigentlich und wer kann den mitkämpfen und zu wessen Gunsten geht es dann? Von wem wird Solidarität erwartet? Für was? Also so dieses altbekannte Spaltungsthema, ne, wer spaltet denn jetzt eigentlich? Und also erstmal, warum ist Spaltung überhaupt schlimm? Also warum ist es denn eigentlich schlimm, wenn sich sozusagen Menschen interessengebunden zusammenfinden, um für sich wichtige Fragen auszuklamüsern und für sich wichtige Punkte zu erarbeiten. Aber das wird ja oft so als bedrohlich und als schädlich für die Sache, TM, empfunden. Ja, wieder das Problem, was ist denn eigentlich genau die Sache? Und das ist ja eigentlich ganz, also schade, ne? Also dass diese Solidaritätsforderung dann auch immer so eine Einbahnstraßengeschichte ist. Von welcher Perspektive aus wird eigentlich Solidarität gefordert? Für was und von wem? Und von wem wird sie erbracht und von wem nicht? Oder vermeintlich nicht? Ja, und das ist irgendwie, das kriegt oft so ganz komische Dimensionen und Perspektiven, finde ich, in dieser Netz-Internet-Welt, so unter dieser Internetlupe sozusagen. Um wen geht es eigentlich wirklich geht und um was?
Warum dann überhaupt Netzfeminismus? Ne? War dann unser nächstes Thema.
Genau.
Fang doch mal an, warum macht ihr das überhaupt?
Fang du doch an.
Ich will nicht. Ja, okay, dann mach ich's doch. Aber es ist sehr unausgereift, weil ich tatsächlich gerade jetzt sehr keine reflexiven Momente habe. Ich glaube, Internetfeminismus, Feminismus ist insofern erstmal für mich keine einzige Sache so. Also Internetfeminismus, Feminismus beschränkt sich nicht auf das Internet so.
Ja.
Es ist quasi ein Spielfeld, in Anführungszeichen, wenn es denn nur lustig wäre. Ja. Aber für mich gibt es ja keine Trennung quasi zwischen Feminismus im echten Leben, in Anführungszeichen, und Feminismus online so. Jede von uns, die ich kenne, ist auch offline quasi engagiert in diesem Bereich und macht feministische Politik. Und Online-Feminismus ist für mich insofern eine Ergänzung. Ich finde es sinnvoll, also dass es einfach Möglichkeiten der Kommunikation und des Austauschs mit Menschen gibt, die ich nicht face-to-face irgendwie jeden Tag sehen kann. Ich finde, das ist eine Community, also eine Gemeinschaft quasi, die sich bilden kann online. Selbst wenn ich irgendwie in meinem Herkunftskaffset sitzen würde, so hätte ich trotzdem Anschluss an Debatten zum Beispiel. Und es ist ein unglaublich großes Wissens, also eine unglaublich große Wissensressource, finde ich, die sich angebaut hat quasi im Internet. Und deswegen finde ich es auch weiterhin sinnvoll, trotz all der kleinen Geplänkel und trotz der großen Krisen.
Und ja, ich würde halt auch bei Akami anschließen, dass für mich auch Internetfeminismus keine feministische Strömung ist, sondern halt also eher einen Raum, in dem Feminismus auch, aber nicht ausschließlich, stattfindet und ausgehandelt werden kann. Was halt Vorteile hat, wie ja auch gerade schon genannt wurde, nämlich über Entfernung hinweg etwas auszuhandeln, gemeinsam Dinge zu machen, die sonst vielleicht auch schwerer möglich wären, oder zum anderen natürlich so diese Möglichkeit einer Gegenöffentlichkeit, die dort schaffbar ist, was ja schon einfach Vorteile sind, aber jetzt ja keine feministische Strömung an sich. Für mich persönlich ist schon auch nochmal interessant die Auseinandersetzung mit, was ich für feministische Vorstellungen zum Netz habe, so aus der anderen Perspektive heraus. Wenn es nämlich darum geht, auch was ja auch gerade auf ganz vielen Ebenen getan wird, noch weiter auszuhandeln, wie sehen wir eigentlich Internet und wie soll Internet eigentlich in der Zukunft strukturiert sein? Und da werden ja gerade auch einfach unglaublich viele Grundsatzfragen noch ausgehandelt, wo ich es persönlich schon wichtig finde, die auch aus einer feministischen Perspektive mit auszuhandeln. Aber das ist dann auch wieder nur so ein Teil. Und diese Aushandlungen finden ja dann lustigerweise auch oftmals nicht im Netz statt, sondern auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo Leute sich, also gemeinsam in Räumen sitzen. Weswegen halt diese Trennung, die ja gerade auch immer wieder aufgemacht wird, wo wir jetzt auch schon mal dabei waren, Fem macht sie ja auch sehr gerne auf und sagt, wir machen jetzt mal wieder was Richtiges. So
auf der Straße.
Aktivismus auf der Straße.
Feminismus für die Beine.
Und ja, so. Und das entgegen dem zu setzen, was halt irgendwie im Internet irgendwie mit Worten oder so gemacht wird, was irgendwie für mich auch so ein bisschen eine Weiterführung von so Debatten ist zwischen Theorie und Praxis. Da wird dann auf einmal das, was zum Beispiel auf Blogs gemacht wird, in so eine Theorie-Ecke gestellt, wobei ich das für mich gar nicht so empfinde, weil ich diese Trennung zwischen Theorie und Praxis auch unglaublich künstlich empfinde, die ich irgendwie so für mich in meiner Praxis und Theorie kann ich so, also überhaupt nicht so aufrechterhalten kann. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Aber da werden ja immer auch solche Trennungen aufgemacht. Und darum ist Netzaktivismus oder so für mich halt schon, trotz vieler Rückschläge, wichtig, weil es einfach ein Raum ist, in dem doch dann auch wieder sehr viel möglich ist. Also wahrscheinlich würden die meisten von uns jetzt auch nicht in dieser Konstellation heute hier zusammensitzen, wenn wir nicht irgendwie Sachen übers Netz gemacht hätten.
Ja, das, also was ihr schon gesagt habt, also so das Internet als große Wissensquelle oder diese Vernetzung als Quelle des Empowerments und der Wissensgenerierung, finde ich, also ist einerseits natürlich großartig, aber jetzt mal so ein bisschen Killjoy da noch rein zu grätschen, ist natürlich das Thema, ja, so Konsumismus, ne, und Konsumhaltung, die das auch schnell nahelegt oder schnell mit sich bringt. Das, also was wir zum Beispiel im Blog ja auch ganz viel so merken oder wo es dann oft auch spannend wird, so die Trennung zwischen produktiver Kritik, die nutzbar ist, um damit weiterzuarbeiten, die auch immer total wichtig ist, also auch wenn sie sich nicht immer schön anfühlt. Ja, und so einer Konsumhaltung, also dass ja Leute, die eigentlich fit sind im Internet, die Zugang haben zum Internet, die sich viel im Internet aufhalten, aber dann trotzdem bestimmte Dinge nicht, naja, googeln oder recherchieren, sondern wirklich kommen, zum Beispiel zu uns ins Blog, mit Fragen. Also wirklich so mit so, ja, ich interessiere mich irgendwie für das Thema so und so, ich habe mir da mal so Folgendes überlegt und dann so eine halbe Seite Text. Und dann sagen, ja, das würde mich mal interessieren, wie seht ihr das eigentlich? Oder was habt ihr denn da eigentlich für eine Haltung zu oder für eine Meinung? Und vielleicht, wenn die Ressourcen da sind, dann
man kann es gar nicht oft genug sagen, die Ressourcen sind natürlich knapp bei uns im Projekt, dann antwortet man vielleicht und schreibt ja, was, also warum genau fragst du? Also möchtest du was schreiben oder einen Artikel schreiben? Oder ja, nee, wollte ich einfach mal so wissen. Oder interessiert mich. Oder ich habe ja letztens mit jemandem darüber diskutiert, ich würde es ganz gerne mal wissen. Oder dass Leute Blog-Kommentare schreiben und da reinschreiben, mir gefällt das nicht so gut, wie ihr das und das Thema behandelt habt. Soweit so gut. Aber dann schreiben, ich verlange von euch mehr. Oder, hey, warum berichtet ihr denn jetzt erst darüber? Ich habe das neulich schon in der Zeitung gelesen. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Oder sich dann wünschen von uns, dass wir ihnen sagen, warum sie bestimmte Kampagnen oder bestimmte Bewegungen gut oder schlecht finden können oder sollen. Oder sich von uns eine Analyse wünschen, aber wirklich relativ vor, also eigentlich fordern, nicht wünschen. Das ist dann, finde ich, so ein bisschen diese Kehrseite dieses vielen verfügbaren Wissens oder dieser ständigen Kommunikationsprozesse oder Wissensaustausche. Das ist oft so ein bisschen, das ist zu kippen droht manchmal oder dass Leute Ressourcen überbeanspruchen, dass da gar nicht groß gefragt wird, hast du denn sozusagen eigentlich gerade Zeit oder Kraft oder Lust einfach nur vielleicht, mir das zu erklären oder mir das zu geben oder mir einen Tipp zu geben oder mir was dazu zu sagen. Dass es so ja, gefordert, tatsächlich gefordert wird. Und ich finde, dann sind Momente, wo es, finde ich, nicht so viel Spaß macht. Also, oder wo man so ein bisschen denkt, ja krass. Also ich, es fällt halt, ja, es geht halt irgendwie nicht so, dass das sozusagen von einer Person oder von einer Stelle aus immer geliefert wird. Also es funktioniert halt nur im Austausch. Also es ist jedenfalls so meine Erfahrung. Oder dass es dann am besten funktioniert. Wenn Perspektiven ergänzt werden zum Beispiel oder in so einem Blog, in den Kommentaren, wenn Perspektiven ergänzt werden, die bisher gefehlt haben oder die in den Artikeln unter den Tisch gefallen sind, dann, dass es dann spannend wird und produktiv wird, aber wenn halt so gefordert wird und konsumiert wird und dann war die Suppe zu dünn oder so, ja, ist dann so die Frage, wer fordert hier eigentlich aus welcher Position heraus, von wem was? Und das finde ich relativ netzspezifisch, denn würde man das in anderen Räumen auch so machen? Auch so agieren? So mit so einer Konsumhaltung? An AktivistInnen herantreten? Oder an ExpertInnen?
Ja, was mir dazu noch einfällt, ist, dass ich das schon vielleicht nochmal so ein bisschen ich würde es nochmal so ein bisschen selbstkritischer fassen, so, weil wir sind nun mal das feministische Blog im deutschsprachigen Raum, das die größte Reichweite hat und die größte Sichtbarkeit hat. Insofern finde ich es ganz so unlogisch, wenn Leute an uns herantreten mit gewissen Erwartungshaltungen, wie wir Sachen verhandeln, aber auch so, dass wir, also finde ich es auch gut, dass uns so ein ExpertInnentum zugeschrieben wird. Andererseits, und das habe ich auch in den letzten Monaten oft festgestellt, geht mit diesem ihr seid ExpertInnen, so eine Haltung einher, ihr seid keine Personen mehr, die irgendwie ein Leben haben und die Krisen durchstehen oder die Erschöpfungszustände haben oder die mit Gewalt umgehen müssen. So, dass so eine, also so ein, oft diese Anrufungen einhergehen, aber auch wenn Kritik an uns geübt wird, so, die so zu einer Entpersonalisierung führen. Also ich kam mir sehr oft im letzten halben Jahr, aber auch im letzten Jahr so entpersonalisiert vor, so als werde ich, als müsste ich irgendwie perfekt sein und auf alles eine Antwort haben. Und wenn ich das nicht habe, dann, oder wenn ich nicht jederzeit leiste oder meine Leistung nicht abrufen kann, dann ist das halt meine privilegierte Haltung, auf die ich mich zurückziehe. Also ich war dann nur noch so, ich als Person war nur noch irgendwie so meine soziale Position, so als Projektionsfläche für andere Leute, so.
Beziehungsweise die Aspekte davon, die du transparent machst. Ne? Es gibt ja auch noch welche, die vielleicht die Leserinnenschaft oder die Öffentlichkeit gar nicht kennt. Belastungsmomente oder Diskriminierungsstrukturen, in denen wir uns als Menschen, als Personen befinden, die gar nicht so bekannt sind. Und das ist dann so schade, wenn das dann so den ganzen Aktivismus in dem Moment entwertet, wenn es dann eher, das ist dann ja manchmal auch so mit so einer Häme vermischt, so ein bisschen, so ein Ha, hier habe ich dich aber erwischt, so ein bisschen, ne? Also so. Ja, genau, und das, ich glaube, das hängt auch mit, ja, was du in Personalisierung genannt hast. und wirklich so dieses immer reagieren müssen, auf Zuruf reagieren müssen, schnell reagieren müssen und auch so reagieren, wie das die Menschen sich dann wünschen oder wie es ihnen teilweise auch einfach am bequemsten ist. Ne? Also wenn eine Kritik auf Twitter kommt, dann soll man aber auch bitte sofort so tweeten oder auf Facebook oder auf im Blog oder per Mail. Also es, dabei wird wirklich auch schnell vergessen, unter welchen Bedingungen Menschen dieses Blog halt auch machen. So.
Ja, erstens das und zweitens nochmal so der Punkt der Selbstkritik ist für mich auch nicht nur, welche Sichtbarkeit hat die Mädchenmannschaft oder welche Reichweite hat die Mädchenmannschaft, sondern was ist auch so meine eigene Verantwortung darin und wofür nutze ich das Netz zum Beispiel auch, weil ich das immer spannend fand, so um nochmal so diese Theorie-Praxis-Diskussion aufzubringen, so vielleicht Wissensproduktionen, die nicht so frei zugänglich sind oder mein Wissen, was ich habe, so schnell weitergeben zu können und schnell mit anderen mich darüber austauschen zu können. Und auch durch das Netz, weil das Feedback so schnell kommt, irgendwie so sehr viel auch Zuspruch zu erfahren. Und dieser Zuspruch dann Dynamiken mit sich bringt, eben auch genau diese Schnelligkeit weiterzuführen. Mhm. So. Also wenn Leute an uns herantreten, macht mal hier, macht mal da und könnt ihr nicht mal dazu was sagen, hat das auch mit unserer Arbeit zu tun, dass wir eben total schnell sind. Also ich wundere mich manchmal darüber, wie schnell wir Entscheidungen treffen, wofür, weiß nicht, sag ich jetzt mal, Offline-Politgruppen 3 Pläne brauchen, 5 Stunden. So. Und dass wir irgendwie mit einer gewissen Haltung, die wir uns erarbeitet haben über die Jahre, wie wir Politik machen und welche Perspektiven wir haben, vielleicht auch schneller zu einer Entscheidung kommen können, aber auch sehen müssen, okay, Konsumhaltung, die ja an uns herangetragen wird, heißt nicht nur die Verantwortung auf die zu verlagern, die diese Konsumhaltung auch an uns herantragen, sondern vielleicht auch als Aktivistin auch selbstkritisch und selbstverantwortlich mit so einem Leistungsgedanken umzugehen und auch mal innezuhalten und zu sagen, okay, wenn ich irgendwie vielleicht noch in 10, 15, 20 Jahren ähnlich aktiv sein will wie jetzt, dann muss ich irgendwie mit meinen Kapazitäten haushalten und muss mich dann auch mal zurückziehen und muss aber auch mir dann Kritiken gefallen lassen, dass ich mich zurückziehe. So. Weil es ist nun mal so, dass im Netz, wenn wir da miteinander umgehen, die meisten Leute die Lebensrealitäten der anderen Personen einfach nicht kennen und nur daraufhin urteilen können, was sie halt mitbekommen und so. Und das kann man irgendwie, die Kritik könnte dann oft konstruktiver formuliert sein, aber das ist dann das, womit ich irgendwie umgehen können muss, wenn ich irgendwie sage, okay, ich muss auch auf mich Rücksicht nehmen und ich muss auf meine Bedürfnisse Rücksicht nehmen und ich will das Ganze hier noch, weiß ich nicht, so lange machen, bis ich sterbe und dann muss ich irgendwie gucken, dass ich mit meinen eigenen Ressourcen haushalte und vielleicht auch mal diesen Leistungsgedanken und dieses alles immer perfekt machen müssen, Weltrevolution mitmachen wollen, unbedingt die ganze Zeit auch mal in Frage stellen. So.
Ja, und dann. Ja. Was du halt gerade schon sagtest mit dem, genau, also mit diesem Aushalten, Kritik aushalten, ne, das ist dann manchmal tatsächlich wieder drauf, dann ist man, enthält man aus Versehen oder sehenden Auges vielleicht tatsächlich wirklich manchmal an Stellen auch Solidarität vor, die man eigentlich gerne geben würde, ne, kriegt dafür dann eben auch berechtigte Kritik. Also das ist, ja, dieses Aushalten können müssen, ne? Was von Widersprüchen, was es oft, ja, was ja auch irgendwie geübt wird oder geübt werden muss, so im Laufe dieser Arbeit. Also sich immer dann, also weil es eben nicht so funktioniert, zu sagen, okay, ich kann ja noch nicht überall dabei sein, ich kann ja noch nicht immer alles mitbedenken, das stimmt zwar, also rein physisch stimmt es halt, aber das ist ja, das stellt eben dann auch wieder keine Immunität her, ne? Also keine Kritikfreiheit. So. Trotzdem kritisiert werden, warum hast du deine Kraft jetzt an der Stelle eingesetzt und nicht an dieser? Natürlich ist das auch immer per se kritikwürdig.
Ich meine, es ist ja diese Konsumhaltung, also das hattest du ja an den auch schon angesprochen, kommt ja nicht von irgendwo her. Also ich glaube, wir sind auch, was du meinst, also du hattest dieses Beispiel genannt, in anderen Gruppen, die sich offline treffen, gibt es halt irgendwie 3 Sitzungen, Einheiten, die dann irgendwie 5 Stunden diskutieren, wir machen es relativ schnell. Ich finde, so schnell machen wir das nicht, wir sind aber dauer online. Wir sind ständig in Kontakt und diskutieren. Ja. Wir sind wirklich eigentlich diese wir haben so eine ständige.
Standleitung.
Ja, weil wir sind immer im Gespräch. Und ich meine, natürlich zeigt es dann auch nochmal, also ist es dann auch sichtbar für andere, ne, weil wir alles mitschneiden, auch wir schreiben zwar nicht über alles, aber wir diskutieren über so viele Themen. Ja. Auch wenn, und auch manchmal Ergebnis, also oft auch ergebnisoffen und schreiben dann nichts dazu. Aber was wir irgendwie, also es geht ja kein Tag, an dem wir nicht in Kontakt stehen. Mhm. Ja, an dem wir nicht über Themen schreiben, uns keine Texte schicken.
So schlimm ist es, Öffentlichkeit. So schlimm.
Ja, nein, aber das ist ja.
Ich finde das toll.
Ja, nee, ich auch. Aber macht das an.
Nein, also das ist natürlich, ist es, ne, für uns ist es super, aber das heißt, wir reagieren trotzdem relativ schnell und es wirkt dann nach außen dann auch so. Dann ist ja natürlich irgendwie so eine Erwartungshaltung teilweise da. Von wegen, ja, macht mal hierzu, macht mal dazu, weil wir, glaube ich, vielleicht ist gar nicht mehr so merken, weil wir da auch natürlich Freude daran haben und uns auch so ein bisschen Arbeit abnehmen, wenn eine von uns irgendwie ein Problem mit einem Text hat oder mit einer bestimmten Sache oder irgendwie, dass wir uns da helfen. Ne? Aber ich finde, wir sind in einem Dauerplenum. Ich meine, wir entschuldigen uns teilweise sogar, wenn wir mal
ein paar Stunden
nicht da sind. Ja? So, also
ein paar Stunden offline. Sorry.
Computer gerade kaputt, dann kommt erst morgen. Ja? Also
vielleicht sollten wir einen Dauerplenum zur Entgrenzung machen.
So. Yes.
Klingt doch stark, genau.
Ja. Naja, und das ist ja eben letztendlich nicht, weil wir den ganzen Tag Zeit haben oder dafür bezahlt werden. Also das kommt ja halt noch dazu. Also das ist ja noch dann sozusagen obendrauf, ne? Oder dazu. Und ich finde, das wird manchmal auch so ein bisschen vergessen, wenn dann gewünscht wird, dass wir uns ganz schnell öffentlich und am besten mit einer Stimme so, ne, als Mädchenmannschaft zu irgendwas äußern oder Feedback geben oder gewünschte Antworten liefern.
Ja, das ist immer das Interessante, finde ich, wenn wir alle so mit dem royalen Plural angesprochen werden. So. Also man veröffentlicht quasi einen Artikel unter seinem oder besser gesagt ihrem eigenen Namen. So, und das wird grundsätzlich, ihr habt aber geschrieben das so. Es gibt durchaus unterschiedliche Positionen innerhalb der Mädchenmannschaft. So. Also natürlich gibt es Konsens über gewisse Dinge. Aber dass man irgendwie diesen Hive-Mind projiziert auf so viele verschiedene Autorinnen und Kolumnistinnen bei der Mädchenmannschaft, finde ich durchaus bedenklich, gelegentlich. So. Aber deswegen schicke ich Leute auch immer gerne zum Googlen und bleibe arrogant.
Es ist jetzt nicht das geschmeidige Schlusswort, Akademie, wenn wir...
Ihr könnt mir doch kein Schlusswort geben, seid ihr wahnsinnig.
Wenn wir über Medienwirksamkeit und so weiter sprechen. Aber also ich finde, um vielleicht nochmal kurz den Bogen zurückzuwerfen zur Öffentlichkeitswirksamkeit und dieses, ihr wollt doch aber die Menschen auch mitnehmen oder ihr wollt doch auch die Massen erreichen, ihr wollt doch auch immer mehr Leute erreichen und sonst bleibt ihr doch immer in eurer eigenen Bubble und ihr müsst mal mehr Öffentlichkeit und so. Ich finde, das Ziel, Öffentlichkeit zu erreichen oder die sogenannte breite Masse TM zu erreichen, das ist ja auch erstmal so kein Wert an sich, der so in Stein gemeißelt vom Himmel gefallen ist. Ich finde, die Prioritätensetzung kann auch anders sein. Zeitweise oder grundsätzlich oder die Prioritätensetzung kann ja auch sein, Leute, mit denen man an einem Strang zieht und die ähnliche Probleme sehen wie ich selbst, ja, gemeinsam irgendwie was zu machen und sich gegenseitig irgendwie zu empowern und zu unterstützen und erstmal zu sehen, wie man eigentlich, also wo man den Blick hinrichtet. Ne? Also ich fand das zum Beispiel, Magda hat ja neulich mit Virgil Tovar dieses Interview geführt und verlinkt und da gab es ja auch diese Rubrik oder den einen Teil des Interviews, so Tipps für gestresste AktivistInnen, so was kann ich machen vielleicht, um mehr Kraft aus meiner aktivistischen Arbeit zu ziehen und nicht immer nur reinzubuttern, so an Kraft. Und ich fand es halt total toll oder ganz wichtig, diesen Punkt, wo sie gesagt hat, ich gucke nicht sozusagen nicht mehr so stark nach außen, also wie kann ich mehr Leute sozusagen überzeugen, ne, oder mitnehmen oder abholen oder mobilisieren. Ich muss nicht immer wieder die gleichen Debatten führen, die gleichen Diskussionen mit Leuten, die wahrscheinlich dann unterm Strich nachher sagen, ja, ist ja schön, dass du das mir jetzt erklärst, aber ich sehe es trotzdem anders. Sondern ich richte den Blick sozusagen auf meine Community oder auf meine Peer Group, auf meine FreundInnen, auf meine politischen Bezugspersonen und gucke, was wir füreinander sozusagen tun können in unserem Aktivismus. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Priorität oder kann eine wichtige Priorität sein, die manchmal sich beißt mit dem Öffentlichkeit-Wirksamkeit-Ding. Oder wo es die manchmal darauf, ja, wo man sich manchmal entscheiden muss in manchen Situationen, finde ich, meiner Erfahrung nach. Und ich finde es nicht schlimm, wenn man sich dann gegen die Massenwirksamkeit TM manchmal auch entscheidet.
Zumal man das auch umdrehen kann, weil den meisten Leuten, die sich eben in ihren Bubbles, sogenannten Bubbles bewegen, ist der Mainstream-Diskurs durchaus bekannt.
Ja.
So. Und ich glaube, das ist offenbar ein Missverständnis mancher Leute, dass feministische Blogs gar nicht wissen, was im realen Leben wirklich passiert und sich nur in ihrer Bubble bewegen. Es ist durchaus klar, man behandelt es immer wieder so. Man könnte auch mal sagen, warum schauen denn nicht mal andere Leute, was hier so diskutiert wird und nehmen das mal auf, sozusagen. Und es ist ja nicht der Fall, dass sich hier verweigert würde einer Diskussion. Es wird sich nur einer wiederholenden, sich im Kreis drehenden Diskussion verweigert. So. Manchmal auch nicht. Manchmal führen wir auch die selbst nochmal. Aber warum soll, also ich meine, die andere Seite könnte sich auch mal bewegen. Es gibt hier durchaus auch Wissen, es gibt ja auch Diskussionen. So. Und die meisten Mainstream-Positionen sind durchaus klar. Hier geht es aber um eine Weiterentwicklung eigener Themen und eigener Standpunkte. Und um eine Diskussion derer und nicht um dieselbe sich im Kreis drehende Debatte immer gleicher Diskriminierung.
Gerade wenn man endlich mal dahin kommen will, was ihr ja letztes Jahr im Jahresendabschluss-Rückblicks-Podcast 2012 festgehalten hattet oder so diese Idee, diese Utopie oder dieses Ziel, wie können wir eigentlich noch mehr darauf gucken, wie wir weiterkommen, also nicht immer nur sozusagen zu reagieren auf Problematiken, sondern was können wir sozusagen als Gegenentwurf dagegen setzen? Da finde ich das ganz wichtig, was du, Akamie, gerade gesagt hast. Also dieses, warum muss denn immer sozusagen die Mehrheitsgesellschaft, warum müssen die dominanten Diskurse mein Referenzrahmen sein, das sein, worauf ich mich beziehe, worauf ich reagiere, worauf ich meine Argumentationen abstimme, wo ich meine Zielgruppe suche und so weiter. Das wird ganz oft sehr unhinterfragt gesetzt oder gefordert. Das stimmt, also ich finde das auch einen sehr wichtigen Punkt. Also
und dadurch kann halt auch nicht so viel Neues entstehen. Also es ist halt immer, die Frage, will ich etwas Neues denken, schaffen, und es ist dann mit mehr Unsicherheiten verbunden, oder reagiere ich die ganze Zeit und arbeite mich eigentlich ab und bekomme dann eigentlich nur so einen Raum, der dann auch eher eigentlich das auch noch bestärkt. Das ist ja immer der Witz daran. Also Talkshows zum Beispiel können nur funktionieren, wenn eine Alibi-Person da ist, damit es ein bisschen Streitkultur gibt. Und am Ende kann dann trotzdem gesagt werden, ja, herzlichen Glückwunsch und wir bleiben dabei. So, und dann ist halt irgendwie die Frage so, nee, wieso ist der Fokus nicht auf mich gerichtet, auf die Menschen, eben, wie du es halt gesagt hast, ne, mit denen ich was Neues schaffen möchte. Weil die Probleme müssen gar nicht die gleichen sein. Weil, wie wir in einem System von Ungleichheiten irgendwie konfrontiert werden. So, aber das kann ja schon mal ein anderer Fokus sein. Und dann gibt es auch neue Zentren sozusagen oder Bezugspunkte.
Und das finde ich ganz wichtig, dass das, was du gerade gesagt hast, auch nichts mit Abschottung oder Ähnlichem zu tun hat, weil das Wissen ist ja da. Also wenn Leute sich darüber informieren möchten, was für andere Positionen es zum Beispiel gibt, gibt es ja durchaus Ressourcen. So, es ist ja alles aufbereitet, gerade im Netz, da sind wir wieder das Netz als Wissensressource. So. Und Google als eine der Suchmaschinen zum Beispiel. So. Es geht also nicht darum, dass man die Schotten dicht macht sozusagen, sondern dass man sagt, wir gehen mal einen Schritt weiter. Also uns immer nur hier im Kreis zu drehen. So. Und ich glaube, das ist vielen Leuten nicht klar, dass es nicht darum geht, sich hier grundsätzlich von irgendwie allem abzugrenzen. Zumal, wie Anna-Sara schon sagte, ist sehr wichtig, um zu sagen, man muss sich auch mal den eigenen Bezugspunkt reflektieren, muss man auch mal reflektieren quasi. Aber die Offenheit bleibt ja sozusagen. Es ist nur die Frage, wo die Angriffspunkte sind und ob andere Leute sich mal auch weiter bewegen sozusagen.
Ja, oder dieses Denken, was auch da drin steckt, immer alle mitnehmen zu können und alle von meinen Zielen zu überzeugen, so eine Allmachtsfantasie, die da dahinter steckt irgendwie und auch so an so, dass nicht Demokratisierungsprozesse irgendwie so anknüpft, so von der Rhetorik her.
SDGO.
Und also total problematisch finde und mich dann auch frage, wer kann sich das überhaupt leisten, so zu denken? Irgendwie, ich will alle mit ins Boot holen für meinen Kampf, so wenn ich. Sorry. Für das, was mir wichtig ist, für meine politischen Ziele, wenn ich doch weiß, sobald ich alle im Boot habe, setze ich ja wieder Menschen Gewalt aus. Mhm. So. Also ich kann doch dann gar keinen safen Raum irgendwie schaffen für empowernde Politikweisen. So. Also ist es gar nicht, also mein Ziel ist es gar nicht, irgendwie möglichst viele Leute zu überzeugen. Und wenn Leute mich fragen, so steckst du in einer Filterbubble drin oder bewegst du dich in deinem kleinen Kosmos, sage ich ja, aber die Leute, die mit mir zusammen in dieser Bubble stecken, sind nicht die gleichen Leute wie ich, sondern sind irgendwie Leute, die ähnliche Perspektiven haben auf bestimmte Themen oder eine bestimmte Herangehensweise, die mir sehr sympathisch ist oder wo ich irgendwie viel produktive Diskussionen draus ziehen kann. So, das ist irgendwie mein Elfenbeinturm, das ist meine Filterblase, in der ich mich bewege. So.
Und zur Filterblase noch, ich finde, lustigerweise wird ja die Filterblase auch häufig dann als irgendwie so rhetorisches Mittel verwandt, wenn es zum Beispiel um bestimmte feministische Diskurse geht, um bestimmte antirassistische Diskurse. Es ist ja nicht so, als ob nicht alle anderen Leute auch in ihren Filterblasen rumlaufen. Die sind nur vielleicht nicht so leicht ersichtlich, weil sie sich viel mehr, weil sie einfach die ganzen Normen dort drin, die ganze Zeit reproduziert werden. Aber das ist ja auch eine Art von Filterblase. Also wenn ich die ganze Zeit in einem Umfeld bin, in der nur Heteronormativität reproduziert wird, in der Rassismus reproduziert wird, das ist ja auch ein ganz bestimmter Filter.
Ja, aber es wird Spiegel gelesen.
Genau, wenn ich nur den Spiegel lese, das ist auch eine Filterblase. Aber es werden ja, das ist ja auch das Typische, es wird wie immer nur benannt, wenn es um Abweichung von diesem Standard geht, der wie immer nicht benannt wird. Mhm. Und das ist ja auch das, was ihr jetzt schon alle irgendwie gesagt habt, was ja irgendwie schön wäre für feministische Politiken, einmal immer wieder diesen Standard zu benennen und dann die eigenen Bezugspunkte woanders zu suchen.
Ja, und noch eine Ergänzung zu dieser Filterblasensache irgendwie, wenn ich versuche, mich als Aktivistin, mich mit Menschen zu umgeben, als Freundinnen, politische Verbündete oder Bezugspersonen, die ähnliche Perspektiven haben auf Dinge, heißt es nicht, dass wir immer die gleichen Themen behandeln, sondern weil es irgendwie Leute sind, die unterschiedliche Geschichten, Interessen oder Themen halt auch mitbringen und die auf den Tisch werfen und wir dann irgendwie gemeinsam gucken können, was können wir da jetzt draus ziehen. Also ich finde trotzdem, dass ich irgendwie viel mit meinen politischen Bezugspersonen übereinstimme, heißt das nicht, dass wir immer über das Gleiche reden, so, weil wir reden über ganz verschiedene Sachen, aber wir haben oft einen produktiven Austausch. Und der Austausch besteht auch manchmal darin, auch anzuerkennen, dass so Widersprüche sich nicht auflösen lassen oder irgendwie Zusammenarbeit nicht immer an allen Punkten irgendwie möglich ist und dass das mittlerweile akzeptiert ist, dass es so ist und dass gerade das irgendwie eine produktive gemeinsame Arbeit an den Punkten, wo es möglich ist, irgendwie möglich macht. Und das finde ich so schön daran, an diesem, ich habe mich davon verabschiedet, alle mitnehmen zu wollen. So.
Ja, dieses sich lösen von Spaltung ist destruktiv oder nicht Bündnisse, Bündnisse, die nicht funktionieren, das ist immer was man ganz doll beklagen muss oder so. Dieses Lösen bringt ja auch wieder ganz viel Möglichkeiten mit sich.
Wer nach allen Seiten, wie war das mal, wer nach allen Seiten geöffnet ist, kann auch nicht dicht sein.
Ich glaube, das hat irgendein Politiker gesagt. Egal. Ja.
Das ist doch ein guter Schluss, oder?
Gut, so, ja, im Sinne der
Spaltung?
Der Spaltung machen wir jetzt aus. Nein, aber also ich glaube, dass, also
mit dir möchte ich jetzt auch nicht
mehr. Wir werden hoffentlich alle nach einer kleinen Sommerpause gestärkt zurückkommen und unsere Kräfte hoffentlich dafür noch stärker gesammelt haben, um wieder viel mehr, zu agieren, nicht so viel zu reagieren, natürlich immer weiter zu kritisieren, aber trotzdem auch hoffentlich Ressourcen zu haben, um Gegenentwürfe zu schaffen. Nochmal das große Wort. Ich habe keine Angst vor Pathos heute.
Das ist gut. Habt einen schönen Sommer. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.